Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also es geht um die Existenz, es geht ja um, also Penelope sagt das ja auch, ne? Also wenn sie jetzt in dieser Season niemanden findet, der sie heiratet, dann ist sie halt raus.
Das fand ich auch so geil, so, oh, sie ist schon 26, da, das ist alles, alles ist verloren, Leute.
Das ist alles schon alles
und ich vorbei. So mit meinen jetzt 30 so, okay, das klingt logisch, ja, ja. Sag mal, Laura, wer ist denn eigentlich dein Lieblingscharakter aus Bridgerton?
Ich finde das super schwer, mich da zu entscheiden, weil das ändert sich immer wieder. Also in der zweiten Staffel war es Kate.
Ja, oh mein Gott, bei mir auch. In der zweiten Staffel fand ich Kate auch am besten. Aber ich weiß, was du meinst. Wie war das denn in der ersten und der dritten Staffel bei dir?
Ich glaube, in der ersten Staffel war es schon... war es immer wieder so ein bisschen gemischt, aber schon Eloise. Ich glaube, Eloise zieht sich auch immer durch irgendwo. Wobei jetzt gerade in der dritten Staffel verstehe ich Eloise nicht mehr so ganz. Da können wir ja gleich drüber sprechen.
Ja. Girl, what are you doing?
Aber genau. Also erste Staffel Eloise, zweite Staffel definitiv Kate mit Abstand. Diese Staffel, jetzt die dritte Staffel, gibt's nicht genug Kate-Szenen. Und ich glaube, jetzt geht's schon Richtung Penn.
Ja, findest du, wieso sind denn die Leute eigentlich deine Favorites? Kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, bevor ich hier meine Lieblingsleute droppe.
Vielleicht stimmt das dann auch gar nicht. Vielleicht
hab dich verunsichert.
Ja, ich bin gerade überlegen. Vielleicht gehe ich auch total rogue und sage Lord Dabbling.
Das ist unerwartet. Ich dachte gerade, ich gehe rogue, weil ich finde nämlich in Staffel 3 eindeutig Miss Featherington am lustigsten. Ich fand die vorher schon lustig. Also Portia Featherington, die Mom von den drei Kindern. Und ich finde die einfach iconic, weil einfach mit jeder Staffel, die wir sehen, wird sie einfach verzweifelter.
Das stimmt.
Was ich auch verstehen kann, weil ich meine, sie hat ja auch, also erstmal hat sie ja wirklich, hat die Familie so einige Schicksalsschläge oder was in der Zeit als Schicksalsschlag definiert werden würde, abbekommen. Aber vor allem ist sie halt einfach so verzweifelt, weil ihre Kinder einfach so verpeilt sind irgendwie. Und sie ist auch so, Girls, reißt euch mal zusammen.
Ich finde aber, das fängt schon in der zweiten Staffel an, weil ich in der zweiten Staffel es schon sehr cool finde, wie sie da so die Gesamtsituation manövert.
Total, weil sie ist ja auch, ich finde es an ihr cool, dass sie, eigentlich muss man ja sagen, ironischerweise kommt eigentlich Penelope ja wirklich mehr nach ihr, so von diesem so Intellekt und sneaky so Sachen im Hintergrund machen und so, was eigentlich ganz witzig ist, weil ihre anderen beiden Töchter sind ja sozusagen, oder sie versucht ja ihre anderen beiden Töchter so als Vorzeigetöchter zu pushen, oder die sehen sich ja auch selber so ein bisschen so ironischerweise.
Können wir mal, also jetzt gehen wir gleich sehr tief rein, aber ich glaube, das hängt vielleicht sogar zusammen, dass sie sich irgendwie selbst irgendwie so ein bisschen auch in Penn sieht und deshalb ihre anderen zwei Töchter da irgendwie so vorschiebt. Mhm. Weil die sind halt intellektuell natürlich Penelope und auch ihr selbst nicht so gewachsen.
Ja, da muss ich jetzt auch mal kurz vorgreifen, bevor wir gleich wieder zurückrudern, um dann wieder weiter zu rudern. und zwar in der dritten Staffel gibt's so eine Szene, wo irgendwie, ich glaube, sie und Mrs. Varley, also diese Housekeeperin, sich so drüber unterhalten, dass halt irgendwann mal ein Nachkomme produziert werden muss. Und die Housekeeperin so, ja, ach, kein Problem, irgendwer von denen wird's schon regeln. Und dann gibt's so einen Cut, wo die beide mit ihren Männern auf der Couch sitzen und versuchen, so Trauben mit dem Mund zu fangen. und Forscher guckt nur so, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber gut, dann sage ich noch mal kurz, bei mir Season 1 war es auch definitiv Eloise. Einfach, weil, ja, ich fand sie einfach da cool. In der zweiten Staffel hat es auch schon ein bisschen, vor allem gegen Ende angefangen, dass ich dachte so, was machst du, Eloise? Und deswegen war ich da auf jeden Fall Team Kate. Kate ist auch einfach badass. Und Season 1 ist für dich trotzdem Eloise. Sagen.
Aber auch Season 1 definitiv nicht Daphne, ne?
Nee, muss auch sagen, dass ich Season 1, da bin ich auch gar nicht so, ich weiß, da bin ich gar nicht so drin. Aber gut, vielleicht reden wir da gleich drüber. Vielleicht lassen wir erstmal, vielleicht erstmal herzlich willkommen zu diesem wundervollen Podcast, zu einer neuen Folge Die Quadrataugen.
Leute, wir reden heute über Bridgerton.
Ja. Genau, man hat vielleicht ein bisschen gemerkt, dass Laura und ich gegebenenfalls ein wenig in dieser Serie drinstecken und gegebenenfalls
Bridgerton Ultras.
Genau, wir sind wirklich Bridgerton Ultras. Also Laura, für die, die sie nicht kennen, ist Drehbuchautorin und unsere Expertin für Storytelling. Das kommt uns bestimmt bei diesem Podcast wie auch immer sehr gelegen. Und ich bin, ja, wer bin ich? Ich wollte gerade sagen, der Host dieses Podcasts, aber das stimmt nur seit der letzten Folge, weil ich mich Fabian vertrete. Und sonst bin ich auf dem YouTube-Kanal GigaTV Mac aktiv und auch öfter oder eigentlich fast immer als Gast in diesem Podcast. Und genau, wir haben ja schon, eigentlich ist es total bezeichnend dafür, für unsere Beziehung zu dieser Serie, weil ich eigentlich nur so eine kleine Eisbrecherfrage stellen wollte und wir komplett so in 10 verschiedene Richtungen abgebogen sind, weil wir zu allem eine Meinung haben. Vielleicht erkläre ich erstmal für alle Leute, die diesen Podcast angeklickt haben und dachten, Bridgerton habe ich gar nicht gesehen, aber ich möchte gerne diesen Podcast hören und das hole ich euch vielleicht an dieser Stelle mal ab und sag, was das eigentlich ist. Das ist eine Serie, die auf Netflix läuft, inzwischen in ihrer 3. Staffel und es ist so eine Adaption von einer 8-teiligen Buchreihe von der Autorin Julia Quinn und die wurde tatsächlich schon zwischen 2000 und 2006 veröffentlicht und jedes Buch, das folgt zu einem Geschwisterkind von insgesamt 8 Geschwistern der adligen Bridgerton-Familie und die müssen irgendwie so im ganzen Drama der London Regency-Ära zurechtkommen und dabei noch Liebe finden. Ich überlege tatsächlich in letzter Zeit, ob ich die Bücher auch mal lesen soll, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mich spoilern möchte für die Serie. Mhm. Die Serie kam 2020 raus und hat anscheinend absolut den Nerv der Leute getroffen, weil die ist bis heute die am viertmeisten geschaute englischsprachige Show auf Netflix, also unglaublich erfolgreich. Und wir möchten in diesem Podcast unter anderem darüber reden, warum das so ist und warum diese Serie so unglaublich beliebt ist. An dieser Stelle erstmal ein kurzer Service-Hinweis. Laura und ich wollten nicht einen Monat warten, bis die komplette Staffel draußen ist, um über Bridgerton zu reden. Deswegen sitzen wir ja gerade schon direkt nach Teil 1 zusammen und besprechen gleich erstmal die Faszination von Bridgerton an sich und so einen Zwischenstand, also wie sich die Staffel bisher schlägt und welche Beziehungen so im Vordergrund stehen. Und dann gibt's eine kleine Zeitreise, nenne ich's mal, zu dem Punkt, wo der Rest der Staffel draußen ist. Und wir gucken, welche unserer ganzen Theorien wirklich eingetreten sind, ob sich unsere Meinung zu Charakteren verändert haben, was so unser Ausblick ist und so weiter. Also die Folge heute ist quasi ein Zeitreise-Special. Aber bevor es damit richtig losgeht, gibt's noch eine wichtige Info für alle, die gerne über den Kabelanschluss fernsehen. Da könnte sich nämlich bald schon etwas ändern, denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Sache von MieterInnen. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss von Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden, macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Website vodafone.de/kabeltv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. So, Laura, jetzt geht's los. Okay. Jetzt können wir alles droppen, was wir jemals über Bridgerton sagen wollten. Aber ich würde erstmal sagen, vielleicht reden wir wirklich darüber, warum ist diese Serie so unglaublich beliebt? Das ist wirklich krass. Also ich habe ja schon gesagt, die erste Staffel ist die viertmeistgeschauteste Serie in den englischsprachigen und die zweite Staffel ist auch in diesen Top 10 drin, ich glaube auf Platz 9. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich da irgendwann auch die dritte Staffel reinsneaken wird oder zumindest an den Top 10 kratzen wird. Und ich finde, also da könnte es verschiedene Gründe für geben, warum es sehr beliebt ist, aber vielleicht lasse ich dir erstmal den Vortritt, vielleicht hast du schon gerade akut eine Idee oder soll ich erstmal meine Theorien aufstellen?
Wie du möchtest. Also ich habe auch Theorien, aber du kannst auch gerne anfangen, wenn du magst.
Okay, also eine Theorie oder ein Fakt vielmehr ist, dass Shonda Rhimes als ausführende Produzentin dahinter steht. Also sie ist tatsächlich nicht Showrunnerin, aber bei Shonda Rhimes, also sie wird sicherlich auch mal irgendwas gemacht haben, was nicht so gut gelaufen ist, aber die Frau ist ja einfach krass. Also die hat ja schon so viel Kram gemacht, der einfach, ja, unglaublich erfolgreich ist. Also die meisten kennen sie wahrscheinlich, dadurch ist sie auch bekannt geworden, so als Schöpferin, Showrunnerin und Headwriterin von Grey's Anatomy. Diese Serie läuft seit 2005. Ich meine, das ist unglaublich lang und ich habe sie bis jetzt nie gesehen tatsächlich. Ich habe
gar nicht?
Nee, naja, also ich habe immer mal so eine Folge, wenn es mal im Fernsehen lief, gesehen, aber ich habe nie aktiv auf den Play-Button geklickt, um die Serie zu schauen.
Also, ich habe, glaube ich, die ersten Staffeln tatsächlich geschaut. Also damals, als sie noch so bei ProSieben auch liefen.
Ja, nee, ich glaube, da habe ich halt wahrscheinlich aus Versehen mal reingeschaut. Ich habe auch eine befreundete Person, die eine Phase hatte, wo die Person komplett obsessed mit der Serie war und mir immer mal was erzählt hat. Das war irgendwie ganz spannend, aber
passiert sehr viel.
Ja, das war ganz lustig, weil also eigentlich voll traurig. Also das ist ein Spoiler jetzt, glaube ich, für Grey's Anatomy. Aber es gab so, also die Person hatte mir halt erzählt von so einem Paar, was so super sweet war und so super süß und so. Und ich so, das ist aber zu viel des Guten, da passiert bestimmt gleich was. Und dann so eine halbe Stunde später sagt mein Friend halt so, oh mein Gott, jetzt ist der einen Person die und die eine schlimme Sache passiert. Und ich nur so, I called it. Also ich habe das Gefühl,
dass... So funktioniert das.
Ja, so funktioniert die Serie. genau, aber so funktioniert ja teilweise auch Bridgerton, aber was ich glaube mit Bridgerton, also es gibt einfach immer noch, also es gibt ja eine riesige Audience eigentlich für romantische Geschichten so, und das wird in der Film- und Serienwelt halt immer noch super vernachlässigt, weil das halt immer noch als so stereotypisch weiblich wahrgenommen wird oder man sieht ja halt aber an Grey's Anatomy oder jetzt eben Bridgerton oder halt vielleicht sogar sowas wie Barbie, dass da ja unglaublich großes Potenzial drin ist und es gibt halt viele Romantik-Fans auf der Welt. Und ich glaube, dass die Serie das so ein bisschen auch freigesetzt hat. Also es war auch so ein bisschen so ein Ding von Bridgerton ist wie so ein Guilty Pleasure, aber die Leute haben quasi es endlich zugegeben, dass sie es gucken so ein bisschen auch. Ja. Also dass es wirklich dann Pleasure ist und nicht mehr so Guilty. Also jedenfalls war es, glaube ich, bei mir auch ein bisschen so. Was sagst du zu meiner Theorie?
Ja, ich glaube, das ist so, als die erste Staffel rauskam, das war ja mitten in der Pandemie.
Ja.
Und alle saßen irgendwie zu Hause. Und ich glaube, dass in meinem Umkreis zum Beispiel auch total viele Männer sich dafür irgendwie total begeistern konnten. Weil ich glaube schon, dass es erstmal genderunspezifisch so eine ganz bestimmte Sehnsucht von Menschen einfach irgendwie so antickelt, so, ne?
Ja.
Weil es geht halt irgendwie darum, irgendwie Liebe zu finden, es geht um die ganzen Verwicklungen, es wird wahnsinnig viel damit gespielt, wie man halt die richtigen, wie man die richtige Wahl trifft. Und gleichzeitig, so dramaturgisch gesehen, wird es ja auch ganz oft, man weiß als Zuschauer und Zuschauerin einfach schon, okay, diese zwei Menschen gehören zusammen, aber die wissen das noch nicht.
Aber wir. So.
Aber wir wissen das.
Ja.
Und das ist natürlich, das macht dann total Spaß. Ne? Da gibt es ja total viele romantische Komödien, die genau nach diesem Prinzip irgendwie funktionieren, wo dann wo man dann halt so ein bisschen mitfiebern kann. Und ich meine, Bridgerton schlachtet das ja natürlich komplett aus, ne? Also ich meine, ich erinnere mich da irgendwie an die kleine Szene irgendwie aus der zweiten Staffel, wenn irgendwie Kate und Anthony aneinander vorbeilaufen und ihre kleinen Finger sich so aufeinander zu
in so einem Close-up,
In einem Close-up. Also es ist schon, also so es ist cheesy. Wirklich, es ist richtig cheesy, aber gleichzeitig ist es halt auch genau das, was man halt manchmal so haben muss, so irgendwie in seinem doch sehr stressigen Alltag.
Ja, das stimmt total. Also die Serie ist einfach purer Eskapismus. Also das ist, also vor allem 2020, ich glaube, das war halt wirklich der perfekte Zeitpunkt, um da so eine Serie rauszuhauen, weil, ja, wie du halt meinst, wir saßen halt alle zu Hause und waren so, was ist los in dieser Welt? Und dann gibt's halt so eine Serie, die wirklich, wie du meinst, einfach auf zwischenmenschliche Beziehungen fokussiert ist. Und es gibt einfach, also wenn es realpolitische oder so realgesellschaftliche Probleme in Bridgerton gibt, wird das da ja sehr, sehr am Rand angestrichen. Also ich meine, das ist ja eine Monarchie, aber so, das wird ja komplett rübergeglaced. Das ist ja so eine, das ist ja wirklich eine Fantasieversion von dieser gesellschaftlichen Struktur. Und deswegen ist es so, man guckt das so und ist so, alles ist gut, alles funktioniert in dieser Welt, alles ist schön bunt. Es gibt Drama, aber das ist wirklich ein Drama, was eigentlich sozusagen natürlich auf der einen Seite, wie du gerade sagst, sehr viele Sachen bedient, die wir aus unserem eigenen Leben auch kennen, aber halt in so einer aufgefluften Version irgendwie.
Ja, ja, auch Armut spielt gar keine Rolle, ne? Also Armut gibt's eigentlich in dem Sinne nicht. Alle Leute, die nicht so viel Geld haben und schlechter gestellt sind, sind eigentlich sehr happy. Und klar gibt es natürlich irgendwie, gibt es insofern natürlich irgendwie immer mal wieder Verflechtungen, wo dann irgendwie klar wird, ah, okay, da könnte man jetzt irgendwie als reiche Person was machen. Aber es ist halt jetzt nie irgendwie das Zentrum, es geht nie darum irgendwie, dass wir das jetzt irgendwie, dass das als großes Thema irgendwie vorwiegt.
Es gibt manchmal so einen Shot von dieser einen Straße, wo sie dann im Dorf sind, wenn, keine Ahnung, Eloise irgendwie da rumspioniert oder so. Und dann ist es so, Gott bewahre, diese eine schreckliche Straße, und dann wird wieder irgendwie weggecuttet.
Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, warum, also jetzt so Theorien, ne, warum ich denke, dass die Serie auch noch so erfolgreich ist. Ich glaube, es ist zum einen wirklich so ein Genre-Mix. Also du hast halt einfach irgendwie diese historische Romanze, aber du bringst da total die modernen Elemente rein, nicht zuletzt durch die Musik.
Ja.
Also ich finde, das kann man gar nicht vernachlässigen, wie interessant das ist, wenn halt auf einmal so ein Streichquartett halt auf einmal anfängt, Taylor Swift irgendwie zu spielen. Oder
das funktioniert oder auch, das funktioniert so gut. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre ich, glaube ich, so interessiert gewesen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so, so gut funktioniert. Ich habe letztens, kurze Side-Story, ich habe so einen YouTube-Kanal, wo ich manchmal so Workouts mache. Und da gibt's auch so Dance-Workouts. Und es gibt auch einen Bridgerton-Dance-Workout. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe kurz überlegt, ob ich dann zu so einer Streichquartett-Version in meinem Wohnzimmer rumhüpfen soll.
Ja. Und dann das Letzte, wo ich irgendwie auch noch denke, das spielt, finde ich, also für mich definitiv auch eine Rolle. Und ich meine, man darf nicht vergessen, dass es halt Netflix ist eigentlich eben halt eben durch einen Streamingdienst eben produziert wurde. Aber es ist halt eine wahnsinnig hohe Produktionsqualität. Also es gibt unglaublich tolle Kostüme, worüber wir ja auch noch sprechen könnten, inwiefern die Kostüme und auch die Frisuren ganz oft irgendwie mit eben zur Charakterisierung beitragen. Und es ist unglaublich detailgetreu. Also wieder, also wenn du drauf achtest, auch irgendwie im Set-Design, wenn dann hinten mal ein neues Bild irgendwo auftaucht zum Beispiel. Also es ist, da stimmt jede Nuance, ne? Also jedes kleine Bild irgendwo in diesem Set hat irgendeine Bedeutung, irgendeine Geschichte, und du kannst dich gar nicht satt sehen an diesen ganzen Sachen.
In der neuen Staffel gibt's auch wieder so einen Moment, also der ist tatsächlich ziemlich offensichtlich, aber wo dann auch mit so einem Bild gespielt wird, wo eine Person ein Bild anguckt und man weiß sofort, oh Gott, das ist eine Parallele dazu und das wird passieren wahrscheinlich. Ja. Oder, ja, kann man ja später nochmal drauf eingehen. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch vielleicht ein bisschen das Casting. Also in dem Casting von der Serie, es ist ja, wir haben ja schon gesagt, es ist ja so eine fiktive Version von der Regency-Ära. Und da gab es auf jeden Fall auch in England einige People of Color, aber halt nicht so viele. Und in der Serie ist ja wirklich wurde sehr vielfältig gecastet. Und ich glaube auch, dass deswegen die Serie so auf der ganzen Welt so gut ankommt, weil halt einfach alle Leute so irgendwen haben, mit dem sie sich gut identifizieren können oder wo sie sich freuen, hey cool, da sehe ich mich auf der Leinwand. Und das macht Netflix ja tatsächlich generell immer ganz gut, und es funktioniert auch bei Bridgerton für mich echt gut.
Und ich finde auch durch also es gibt ja im Bridgerton-Universum gibt es ja auch noch eine weitere Serie außerhalb von Bridgerton, nämlich die Vorgeschichte von Queen Charlotte. Und da wird es ja dann eben auch genauer beleuchtet irgendwie, warum es halt eben so undiskutiert und normal ist, dass halt POC ganz normal teilnehmen in dieser Gesellschaft.
Ja, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, haben wir damals auch über die Serie gesprochen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall fügt
du
sich das...
Du hast mal Shorts gemacht.
Ah, genau. Ja, ich weiß gar nicht mehr worüber. Ich muss mir das selber nochmal angucken. Ich glaube, einfach zur Serie generell, ne? Ja, genau. Ich schaue es mir an, ihr schaut es euch an. Es ist super. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Edition zum Bridgerton-Universum. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, ob noch mehr Spin-offs auch kommen, weil das wird sicher definitiv lohnen. Aber jetzt haben wir ja erstmal Season 3. Da haben wir jetzt ja die ersten 4 Folgen bekommen. Ich habe sie, glaube ich, mehr oder weniger am Release-Tag durchgeschaut. Wie sieht's bei dir aus, Laura? Ich glaube, hattest du schon zweimal geschaut, weil wir schon Screener hatten. Ich glaube, da war ich war auch schon so im anderthalbten Run.
Ich hatte sie am Release-Tag dann schon zweimal geschaut, ja. Ich habe sie jetzt mittlerweile, die ersten 4 Folgen, ich glaube, ich habe sie jetzt 4-mal geschaut.
Okay, ich habe gestern auch wieder angefangen und war dann wieder in der zweiten Folge. Ich glaube, also ein paar Folgen habe ich schon 3-mal gesehen, aber ich glaube, die meisten, ich glaube 3 und 4 erst einmal, oh no. aber man muss jetzt auch noch mal zur hier Podcast-Kontinuität oder Podcast-Lore sagen, um es noch mal ein bisschen zu erweitern, wie das kam, dass wir beide so komplett obsessed mit der Serie sind. Weil ich muss sagen, als die 2020 rauskam, habe ich die nicht geguckt. Ich habe die auch aktiv tatsächlich nicht geguckt, weil ich dachte, boah, das sieht irgendwie alles nur kitschig aus. Und ich meine, ich bin ja auch wirklich ein Rom-Com-Fan. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe, weil ich dachte so, oh, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, irgendwie das alles so, weiß nicht, nee. Also ich habe, ich habe nicht dieses Bedürfnis gehabt, das zu gucken. Ich meine, ich habe Tiger King geguckt, aber ich habe nicht diese Serie geguckt. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, das kam wirklich nur durch GigaTV Mac. Ich wollte ein Video machen zur zweiten Staffel und dann musste ich ja quasi die Serie gucken. Und ich weiß auch noch, dass ich gar nicht so, ich war so, oh ja, gut, dann schaue ich das jetzt. Na gut, was soll's. Hab's angefangen zu gucken, bin komplett irgendwie reingerutscht. Ich war so echt instant, ja, eingefangen von der Serie. Und dann habe ich, glaube ich, dir einfach davon erzählt oder du hast das Video geschaut. Und ja, ich meinte zu dir, oh Laura, du musst da eigentlich auch mal reingucken. Und ich glaube, du warst dann auch gar nicht so, noch nicht so überzeugt, oder?
Naja, genau. Also mir ging es genauso wie dir. Also ich habe die erste Staffel auch nicht irgendwie bei Release geschaut, sondern ich bin auch über dich dann erst als die zweite Staffel online war, bin ich erst reingekommen. Und ich fand das halt so, interessant. Ich kann dir das gar nicht genau begründen, weil ich weiß, jeder, selbst Stephen Colbert hat ja über Bridgerton gesprochen. Mhm. Also jeder hat über Bridgerton 2020 gesprochen. Und ich hatte aber irgendwie so ein Gefühl, dass mir das vielleicht auch irgendwie ein bisschen too much ist. Ich hatte den Trailer gesehen und es hat mich erstmal nicht so abgeholt. Und ich hatte irgendwie so komische, ich weiß nicht, so Jane Austen meets so Bahnhofs-Groschenroman-Vibes.
So. Ich weiß genau, welche Art von Roman du meinst. Also diese Romane, die immer so bei den Zeitschriften stehen.
Ja, genau.
Und so illustre Illustrationen haben. Ja.
Genau, die kleinen Pornohefte der
gemeinen der, Frau.
Der Frau auf Reise.
Ja, genau. Aber dann anscheinend sind wir ja komplett obsessed geworden mit der Serie. Ja. Wahrscheinlich aus allen genannten Gründen, die wir gerade eben aufgeschlüsselt haben.
Ja, total. Und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise bedient es natürlich aber auch genau diese zwei Sachen, ne? Mhm. Also ich will gar nicht behaupten, dass es nicht eben dieses, dass es auch das, was in Groschenromanen wahrscheinlich genau irgendwie so funktioniert, dass das in Bridgerton auch stattfindet, weil es geht natürlich auch sehr viel um Sex.
Mhm, das stimmt. In Staffel 3, ich weiß nicht, wollen wir da schon mal ins Spoiler-Territorium eigentlich gehen? Weil mich würde es jetzt voll interessieren, wie du die dritte Staffel fandest. Und ich glaube, da ist es ein bisschen schwierig, irgendwann zu diskutieren, ohne dass man gewisse Dinge, die an gewissen Enden des ersten Teils von Staffel 3 passiert sind, dass man darüber redet. Ja, wie findest du die dritte Staffel bis jetzt? Es sind jetzt ja nur 4 Folgen drauf, also aber im Vergleich zu Staffel 1 und Staffel 2?
Also, ich glaube, sie schlägt für mich Staffel 2 irgendwie immer noch nicht, weil ich halt einfach Kate und Anthony einfach so toll. Ja, es ist einfach, also es ist für mich einfach diese ganze Kate-Anthony-Geschichte, die wird für mich, glaube ich, auch nicht mehr zu schlagen sein. Also ich wüsste nicht, was da noch kommen soll. Mhm. Aber was ich halt, was ich mag an der dritten Staffel ist, dass es jetzt eben anders wie in der zweiten Staffel, wo ja Kate Sharmer kam ja dann irgendwie aus dem Nichts, so, ne? Also die gab es ja vorher noch nicht bei Bridgerton. Und jetzt in der dritten Staffel geht es halt um Charaktere, die wir jetzt eben schon lange kennen und lieben gelernt haben. Und es geht natürlich auch um sehr viel Drama, also gerade irgendwie, weil wir ja seit dem Ende der ersten Staffel eben die Doppelidentität von Penelope kennen. Und das führt natürlich dazu, dass da ganz viele so auch moralische Verwicklungen sind. Und dementsprechend, also wenn ich das jetzt ranken müsste, dann wäre es immer noch die zweite Staffel ganz vorne. Aber die dritte Staffel ist definitiv vor der ersten Staffel.
Ja, ich finde das schwierig, mit der ersten Staffel zu ranken, weil ich habe jetzt, bevor die neue Staffel rauskam, also die dritte, habe ich die zweite Staffel komplett nochmal geschaut, weil es eben auch einfach meine Lieblingsstaffel ist. Ich mochte die Geschichte so gerne. Ich war da wirklich großer Fan von. Aber Staffel 1 habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich habe in meiner Erinnerung noch, dass ich Staffel 1 dann halt auch cool fand, aber halt auch nicht so der Daphne-Fan war oder auch so manchmal auch nicht so von der Geschichte der beiden. Deswegen musste ich jetzt nochmal, leider musste ich wohl nochmal Staffel 1 gucken, um das Final bewerten zu können mit Staffel 3. Aber ich glaube, ich würde mich fast deiner Reihenfolge anschließen, weil es ist irgendwie so schön gewesen in der dritten Staffel, weil jetzt eben schon so viele Figuren und Geschichten etabliert sind. Man kommt da so rein in die Welt, es geht los, es wird wieder alles bunt, es fährt eine Kutsche durch die Gegend und du denkst dir so, ja, das ist es, da bin ich gleich wieder drin in der royalen Welt. Und was ich aber auch sagen muss, im Vergleich zu Staffel 2 ist es alles sehr schnell. Also man muss auch sagen, Staffel 2 ist natürlich der Kontrast. Staffel 2 ist ein absoluter Slow Burn, also so eine Geschichte, die sich halt super langsam aufbaut. Und aber ich finde, so was bis jetzt in den Folgen passiert ist, ist natürlich auch ein bisschen, wie du sagst, geschuldet dem, dass wir eben die Charaktere schon kennen. Also man hat halt was, worauf man aufbauen kann. In Staffel 2 musste man erstmal überhaupt den Zuschauern erzählen, wer sind diese neuen Leute, wer ist Kate, wer ist Kates Schwester, was wollen die, was sind ihre Charaktereigenschaften. Und jetzt hat man natürlich einerseits was, worauf man aufbauen kann, aber andererseits finde ich auch, ich meine, es gibt, also jetzt spoilere ich, Leute, wenn ihr jetzt noch nicht ausgemacht habt, dann drückt jetzt schnell auf den Pause-Button, wenn ihr noch nicht geschaut habt. Also Penelope hat ja ihr Makeover schon in der ersten Folge. Ich hatte irgendwie gedacht vorher, weil das ja im Trailer so angekündigt wurde, dass es erst frühestens in der zweiten Folge ist, wenn überhaupt, dass sie da halt so neue Klamotten bekommt. Und dann gibt's in der zweiten Folge, glaube ich, schon den Kuss mit Colin, also den ersten, diesen quasi Service-Kuss von Colin.
Ja.
dann gibt's so eine Folge lang ein Love Interest mit Lloyd Dabbling, aber dann irgendwie auch gar nicht so richtig. Also ich finde, da hätte ich gedacht, dass sich die Serie da noch mehr Zeit nimmt, um ihn wirklich als ernstzunehmende Konkurrenz zu Colin zu etablieren. Und dann gibt's ja schon in Staffel 4 die Kutschenszene TM.
Ja, wobei eigentlich, wenn du es mal runterbrichst, sind die anderen Staffeln sogar noch schneller erzählt worden. Also die Hochzeit in Staffel 1 ist auch schon in Folge 4 oder 5. Die Hochzeit in Staffel 2 ist auch in Folge 4 oder 5.
Ah, die ist immer in Folge 5, ne? Ist das nicht so ein
Ding?
Ja,
genau.
Irgendwie, ja, stimmt.
Und dementsprechend wird, der Heiratsantrag in Staffel 2 war in Folge 4 und dann in Folge 5 ist dann die Hochzeit. Und dementsprechend finde ich eigentlich, wenn du es dir so anschaust, was jetzt irgendwie die Geschichte von den beiden, wird es sogar langsamer erzählt als in den anderen Staffeln. Weil gerade, wenn man halt nochmal berücksichtigt, dass wir sowohl in Staffel 1 als auch in 2 die Charaktere noch gar nicht kannten. Ich finde, es passiert auch relativ viel, aber ich glaube, das ist schon auch dem geschuldet, dass wir jetzt halt in Staffel 3 so viele Verwicklungen haben, dass auch parallel halt ganz viele Sachen einfach eine größere Rolle spielen, ne? Also die ganze Geschichte irgendwie mit Eloise, ja, und Eloise und Penelopes Freundschaft, die spielt dann eine große Rolle jetzt einfach in dieser Season. Und das nimmt natürlich irgendwie nochmal einen größeren Raum ein. Und ich glaube, vielleicht liegt daran so das Gefühl, dass man denkt, okay, da ist jetzt schon wahnsinnig viel in vier Folgen passiert, aber eigentlich, wenn du es so mal runterbrichst, ist weniger passiert als in den anderen Staffeln.
Aber das habe ich auch gerade gedacht, als du das erzählt hast, war ich so, ach, es ergibt eigentlich Sinn, was Laura sagt. Ich glaube, es ist wirklich nur so ein Gefühl, was man bekommt. Aber das ist wahrscheinlich wirklich, weil man eben halt die Leute jetzt schon kennt und man ist so, okay, jetzt muss das passieren, jetzt müssen die noch interagieren und das muss jetzt noch irgendwie gemacht werden. Und
gefühlt steht auch mehr auf dem Spiel.
Ja,
das weil, stimmt. Weil, ganz ehrlich, ich meine, erste Staffel, ob jetzt irgendwie Daphne irgendwie mit dem Duke zusammenkommt oder nicht.
Who cares?
Also ja, schon, aber natürlich ist es trotzdem, also die, man sagt ja auf Englisch immer so, ne, die Stakes sind high.
Die
ne?
Fallhöhe,
also,
ja.
Ja, also die Fallhöhe ist halt wirklich in der dritten Staffel höher, weil es geht ja, also es geht um die Existenz, es geht ja um, also Penelope sagt das ja auch, ne? Also wenn sie jetzt in dieser Season niemanden findet, der sie heiratet, also auch so ein absurdes Konzept natürlich, irgendwie müssen wir auch nochmal drüber sprechen, dann ist sie halt raus, so, ne? Dann ist sie halt irgendwie die alte Spinster, die halt irgendwie keiner will. Und ich find's auch interessant, weil das ja in der zweiten Staffel durchaus auch schon zur Sprache kam mit Kate.
Das fand ich auch so geil, so, oh, sie ist schon 26, da, das ist alles ist verloren, Leute.
Das ist alles schon alles
und ich vorbei. So mit meinen jetzt 30 so, okay, das klingt logisch, ja.
Aber ich finde, was sie halt in der zweiten Staffel gut machen, ist, dass Kate halt tatsächlich eine Perspektive für sich ja auch hat, ne? Mhm. Also sie sagt halt irgendwie, für mich ist es nicht im Vordergrund, sondern ich gehe nach Indien zurück, ich werde Lehrerin und ich bin eigentlich auch okay damit. Und das finde ich, das macht Bridgerton dann halt irgendwie so geschickt, dass man halt merkt, okay, es geht gar nicht nur darum, irgendwie diese gesellschaftlichen Konstrukte irgendwie zu kritisieren und aufzubrechen, sondern ultimativ geht es halt eigentlich um ein menschliches Zueinander finden und Liebe finden. Und das steht im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch genau das, was in der dritten Staffel jetzt halt eben so interessant ist, ne? Weil Lord Dabbling ist definitiv auf dem Papier erstmal total toll. Aber es ist halt nicht ihre Jugendliebe.
Ja, da können wir ja vielleicht auch einfach über die Beziehung in der Staffel mal reden, weil die Staffel dreht sich ja, wie du schon meinst, jetzt halt um Penelope, die halt ihre große Liebe finden will, jetzt im dritten Jahr auf dem Heiratsmarkt. Und genau, sie und Colin nähern sich jetzt ja in der Staffel an. Ich weiß nicht, Laura, also wir haben ja gerade schon etabliert, es geht natürlich um romantische Beziehungen, aber es geht halt auch um Freundschaft in der Serie. Das ist ja ein ganz großes Thema. Und ich muss sagen, ich bin mehr interessiert daran, ob Penelope und Eloise sich wieder verstehen. Sogar eigentlich, ob hier, wie heißen sie, Francesca und John, was bei denen noch so abgeht, als bei Colin und Penelope. Und ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so hundertprozentig dabei. Und ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Colin ist einfach ultra nervig geworden über den Sommer. Junge, hör doch auf, über deine ganzen Reisen zu reden. Und vor allem finde ich es auch so geil, er zu seinen Geschwistern so, ich rede nicht über meine Reisen, ich bin gewachsen, ich habe es einfach mitgenommen und das will ich gar nicht jetzt drüber sprechen. Nächste Szene, jede Frau, die er trifft, er so, ja, und damals, als ich reisen war. So, und dann flirtet er einfach so hardcore und so cringe mit diesen ganzen Leuten und oh Gott, ich weiß nicht, Colin, da ist er ja wirklich ein bisschen, wie Whistledown ja auch geschrieben hat, so ein bisschen von seiner Persönlichkeit, er ist einfach ein Fuckboy geworden, genau. Und Penelope ist ja eigentlich ein interessanter Charakter, muss man ja sagen, weil sie ist halt eine Figur in diesem ganzen Ton, die halt ja so eine Außenseiterin ist und die eben nicht quasi, ja, diese ganzen, ich nenn's mal, also weiß ich nicht, dieses glückliche und freie Leben, was die ganzen Bridgertons zum Beispiel auf dem Papier erstmal führen, das kann sie halt nicht alles machen. Sie ist eben nicht so eine Person, die jetzt wie die Bridgerton Girls erstmal alle Leute anzieht. Und sie hat ja eben in diesem Whistledown-Dasein einfach so eine Bestimmung für sich gefunden oder auch so eine Art, also einfach auch Macht, muss man ja so sagen. Ja. Oder auch einfach so eine, ja, Unabhängigkeit, die sie halt bei sich zu Hause nicht hat in der Familie oder halt in der Gesellschaft. Und deswegen verstehe ich halt total, dass sie halt so daran hängt. Aber andererseits hat sich jetzt besonders in Staffel 2 wirklich etabliert, wie viel Schaden sie damit auch anrichtet mit dieser Macht, die sie hat. Ja. Und ich finde, in letzter Konsequenz, also ich als Lady Whistledown hätte da vielleicht schon mal ein bisschen früher den Stecker gezogen, weil natürlich dramaturgisch gesehen ist das ja schlau gemacht. Sie verrennt sich da ja immer mehr rein und der so, es wird, ich sag mal so, die Schlinge wird immer enger, jetzt vor allem auch in der dritten Staffel. Aber ich habe das irgendwie so, manche Situationen hatte ich mit Penelope, dass sie dann auch, also sie hat halt in vielen Situationen ihre eigene Unabhängigkeit oder ihre eigenen Interessen irgendwie höher gestellt als die Beziehung zum Beispiel mit Eloise oder mit Colin. Und das hat sie für mich irgendwie nicht so sympathisch gemacht. Und ich meine, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wie der Charakter geschrieben ist, dass ich mir da halt so unsicher bin mit ihr. Aber deswegen bin ich halt so ein bisschen so, ich kann mich da deswegen irgendwie nicht so hundertprozentig immer für sie freuen, weil ich da auch einfach so ein bisschen Bedenken habe. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, Laura.
Doch, also mir geht's da auch so. Ich glaube, ich finde es dadurch aber auch interessant, weil, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, für mich gibt es eigentlich nur eine richtig große Sache, wo sie aus egoistischen Gründen gehandelt hat als Lady Whistledown. Und das war die Geschichte mit Marina in der ersten Staffel.
Oh ja, ach schon, das war in der ersten Staffel schon mit Marina, ne?
Ja, weil das ist halt wirklich, das ist halt wirklich aus egoistischen Gründen passiert, ne? Das ist halt, weil natürlich sie Colin davor bewahren wollte, Marina zu heiraten, aber wie er auch in der zweiten Staffel irgendwie auch anspricht, ne? Ich meine, ultimativ, sie kann das nicht wissen, ob das nicht auch trotzdem gut gegangen wäre zwischen den beiden, ne? Weil er ja wirklich irgendwie auch in sie wirklich sich verknallt hatte. Und ich finde, Marina ist ein total interessanter Charakter in der ersten Staffel, weil man, glaube ich, sehr schnell dazu neigt, sie unsympathisch zu finden. Aus sehr traditionellen Gründen heraus, weil sie halt eine Frau ist, die nach ihren eigenen Interessen handelt und bereit ist dafür, ihre eigenen Interessen vor die anderer Menschen zu stellen. Und ich glaube, das ist für einen weiblichen Charakter immer nicht so leicht, dass die Leute das dann ertragen können, wenn sie das macht. Und ich finde, Penelope ist aber ultimativ genauso gestrickt. Auch da muss man, glaube ich, noch mal genauer sich anschauen, inwieweit, wenn du es jetzt nämlich zum Beispiel vergleichst mit Gossip Girl.
Habe ich nie gesehen übrigens. Also ich weiß gar nichts über Gossip Girl. Was muss ich denn da vergleichen?
Okay, das heißt, du weißt dann auch nicht, wer Gossip Girl ist?
Ich weiß wirklich nicht, wer Gossip Girl ist, weil ich nicht weiß, wer diese ganzen Leute sind. Ich glaube, ich weiß so, ich kenne so ein paar vom Gesicht her, weil das halt damals, als ich jünger war, war das ja immer so das Thema und so in allen Zeitschriften und so. Aber ich bin nicht, weiß, glaube ich, wirklich nicht, wer Gossip Girl ist. Ich könnte wirklich überrascht werden durch diese Serie, die seit 10 Jahren nicht mehr läuft oder so.
Naja, ich würde dir das jetzt spoilern.
Ja, okay. Mach mal.
Weil ich es nämlich ganz interessant finde. Also Gossip Girl ist halt Dan Humphrey.
Okay. Also, wow, oh nein.
Oh nein. Und ich finde es halt ganz interessant, weil es nämlich, die Dynamik ist halt irgendwie, ist, finde ich, ganz interessant insofern, weil man natürlich nochmal drüber nachdenken muss, okay, inwieweit verändert sich das, wenn man weiß, dass eben diese Person, die halt irgendwie diesen ganzen Klatsch und Tratsch irgendwie verbreitet, keine Frau ist. Und ich finde, also jetzt irgendwie, um jetzt das sogar nochmal gesellschaftlich irgendwie weiter zu stricken, ich glaube, man muss auch nochmal darüber sprechen, wie Klatsch und Tratsch, wie funktioniert das eigentlich und welche Bedeutung hat das eigentlich? Also es gibt ja auch tatsächlich Soziologen, die sagen, dass Klatsch und Tratsch zum Beispiel für Frauen immens wichtig ist, weil sie so gewarnt werden. Weil ja natürlich irgendwie so über die Jahrhunderte hinweg für Frauen das Leben irgendwie erstmal gefährlicher war. Okay, jetzt kommen wir wieder in ein gefährliches Territorium, weil da geht's jetzt irgendwie wieder um die Mann- oder Bär-Sache.
Das ist für alle, die es nicht wissen, das ist dieser, ja, ist es von TikTok gekommen?
Ich glaube, es war
wahrscheinlich TikTok, ne?
TikTok, ja. Ja, wobei es ja jetzt dann auch überall ist. Die Frage halt eben, also wovor hat eine Frau mehr Angst, also was würde sie lieber im Wald begegnen, einem Mann oder einem Bären?
Und sehr viele Frauen haben gesagt, ein Bär.
Ja.
Kann man jetzt mitmachen, was man will mit dieser Aussage.
Genau. Haben ja auch viele gemacht.
Ja, definitiv.
sehr viele Meinungen dazu gehört. Genau, und ich meine, wenn man jetzt eben nochmal soziologisch eben auf Klatsch und Tratsch schaut, dass es halt eben diese Funktion erfüllt hat, irgendwie in der Vergangenheit, dass Frauen sich gegenseitig darüber auch über Übergriffe gewarnt haben, über Menschen mit schlechtem Charakter gewarnt haben. Das erfüllt auch eine Funktion. Und jetzt, wenn du es jetzt nochmal erweiterst, eben auf Bridgerton und auf Lady Whistledown, ultimativ ist sie zwar diejenige, die es aufs Papier bringt, aber die ganze Gesellschaft da redet Die reden alle und die sind alle sofort dabei, wenn Lady Whistledowns kleines Plättchen irgendwie rauskommt.
Da steht auch nichts drin, was nicht alle eh schon wissen und was, genau. was jeder von denen, vielleicht nicht jeder von denen könnte alle Sachen aufs Papier bringen, weil Penelope wird ja gezeigt, hat ja schon so ein Talent dafür, weil sie eben nicht so beachtet wird im gesellschaftlichen genau. Raum, da einfach sich mal unauffällig neben so einen Baum zu stellen und so ein intimes Gespräch mitzubekommen. Also sie hat da schon ein bisschen in dem Sinne einen Recherchevorteil, aber viele Sachen, oder ich sag mal so, wenn alle Leute diese Infos hätten, würden sie auch darüber sprechen.
Ja, genau.
Vielleicht kein Absolut. Business daraus machen, wie Slay Penelope, aber
genau.
Auf jeden Fall.
Und die Information, die halt irgendwie, also warum kriegt sie die Information überhaupt? Weil irgendjemand anderes gerade klatschend ratscht. Und sie das halt irgendwie mitbekommt. Also eigentlich ist sie nur diejenige, die das dann halt irgendwie so kanalisiert. So, das sind halt erstmal, also jetzt erstmal nur das große Ganze. Und ich meine, und deshalb unterscheide ich halt nochmal nach, okay, harmlosen Klatsch und Tratsch und vielleicht irgendwie ein bisschen spicy Sachen und halt Sachen, wo sie bewusst eine Entscheidung getroffen hat, okay, ich mache das jetzt für meinen eigenen Vorteil. Ich möchte nicht, dass Colin Marina heiratet, deshalb lasse ich jetzt mal hier droppen, dass sie halt eben schwanger von einem anderen Mann ist. Und das ist, dann wird es halt für mich schwierig, weil sie nämlich im Grunde genommen dann ihre journalistische Integrität verrät.
Stimmt. Wo ist der Pressekodex von Bridgerton?
Ja,
was
genau.
ist da los? Was sind da die Regeln? Aber jetzt auch in der neuen Staffel, da gibt's ja auch eine Situation, wo sie dann im Prinzip ja sich abgewiesen fühlt von Colin oder sauer ist auf ihn und dann halt auch sofort. Aber das ist wirklich sehr. Das sieht man ja auch, glaube ich, Ende der zweiten Staffel schon ein bisschen, aber jetzt auch in der dritten, dass sie da wirklich auch immer impulsiver schreibt irgendwie. Ja. Ne? Also sie ist immer so getriebener und immer gejagter ist sofort und das ja also einfach unverantwortlicher wird mit ihrer ja, journalistischen Verantwortung.
Naja, und vor allen Dingen, ich glaube, nicht nur getriebener, sondern sie ist sich auch ihrer Macht immer mehr bewusst. Also, weil, ich meine, das macht ja auch was mit einer Person. Erinnerst du dich an die erste Staffel bei Buffy? Sorry, jetzt springe ich hier wieder in das nächste Ding rein.
Ja.
Da gibt es diese eine Folge mit dem unsichtbaren Mädchen. Und die wird deshalb unsichtbar, weil sie eben ein Mauerblümchen ist. So wie Penelope eben auch. Keiner sieht sie irgendwann mehr und weil sie keiner wahrnimmt und weil keiner auf sie reagiert, wird sie irgendwann wirklich unsichtbar. Und das Interessante ist, dass am Ende von dieser Folge bei Buffy kommt ja dann eben auch raus, dass es ganz viele von diesen Teenagerinnen gibt. Die alle unsichtbar geworden genau. sind, weil sie halt die Mauerblümchen sind. Und das eben auch nochmal, also das jetzt nochmal weitergedacht, ne? Natürlich macht es was mit einem Menschen. In Penelope macht es natürlich was, dass sie in der dritten Saison immer noch niemanden gefunden hat. Dass sie immer noch diejenige ist, wo Leute sich sofort drüber lustig machen. Dass sich auch Leute drüber lustig machen, als dann rauskommt, dass Colin ihr hilft, einen Mann zu finden, weil alle so, oh Gott, die Frau braucht sogar Hilfe, einen Mann zu finden. Die schafft es ja wirklich gar nicht. Ja, oder hat
auch wirklich Mitleid. Vor allem war das nicht sogar so, dass sie sich da selbst auch drüber schreiben musste dann? Ja, ne?
Ja,
genau.
Ja, genau.
Das war wirklich das, ja, ist schlau gemacht. Aber also ich habe auch wirklich echt viel Empathie mit Penelope. Aber irgendwie, ja, es ist halt, muss man halt echt so differenziert drauf gucken.
Ja. Und ich glaube, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was aber eben in Bridgerton einfach auch eine große Rolle spielt, sie ist halt wirklich die Einzige, die nicht schlank ist. Und genau das führt halt genau dazu, ne, dass sie ist halt das Mauerblümchen, weil sie halt eben nicht in dieses, in die Normschönheit reinfällt. Und wird deshalb eben ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und dann kommt halt noch dazu, dass dann die Mama auch noch will, dass sie immer Zitrusfarben trägt.
Ja, oh Gott.
Und sofort wird sie dann halt zu einer Außenseiterin, zu derjenigen, wo sich andere eben irgendwie über sie lustig machten. Allen voran Cressida.
Ja, Cressida ist ja auch, das war auf jeden Fall eine Überraschung. Ich habe mich eigentlich nach Staffel 2 so darauf eingestellt, halt natürlich, dass wir dass wir halt von der Beziehung von Penelope und Eloise halt, dass wir da was von sehen. Aber ich hätte nicht mit dem neuen Player Cressida in diesem Freundschaftsdreieck gerechnet. Ich sag's, wie es ist. Was findest du das gut, Laura? Also ich find's irgendwie interessant.
Ich finde es mega gut, weil ich finde auch Cressida ist ein total interessanter Charakter. Und da macht es ja auch total Spaß, irgendwie nochmal genauer reinzuschauen, okay, was ist mit ihr eigentlich los? Warum ist sie so, wie sie ist? Warum schlägt sie sofort um sich? Warum ist sie die Erste, die irgendwie, die halt versucht, andere Leute bloßzustellen, weil sie halt eben aus einem Haus kommt, wo sie diejenige ist, die halt einfach immer irgendwo bloßgestellt wird, die halt keinerlei Liebe, Zuwendung oder auch Empowerment zu Hause bekommt. Und natürlich sucht sie das und holt sich das in dem Moment, wenn sie halt nach unten schlagen kann. Und wo schlägt sie nach unten? Sie schlägt unten bei Penelope. Ohne zu verstehen, dass Penelope ultimativ gesellschaftlich sehr viel mehr Macht hat als sie.
Ja, ich meine, woher soll sie es auch wissen, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich ganz spannend, weil sie automatisch unterschätzt, einfach aus oberflächlichen Gründen.
Aber genau.
Ich finde, Cressida ist aber eigentlich so ein richtig, ja, in Anführungszeichen gutes Beispiel für so einen stereotypischen Mobber oder so eine stereotypische Mobberin, weil es ja ganz häufig so ist, dass halt diese Leute das machen, was natürlich absolut nicht gut ist, aber weil das halt aus so internen Gründen oder Sachen, die man dann vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht weiß und die wir jetzt mit Cressida ja zum Beispiel in der dritten Staffel lernen, dass das halt aus solchen Situationen halt so resultiert. Und ich frag mich, wahrscheinlich werden wir das auch noch ein bisschen erfahren im zweiten Teil. Und da interessiert mich tatsächlich auch Eloise, weil ich immer noch so bin, gut, Eloise und Cressida haben halt im Sommer waren am selben Ort und haben anscheinend irgendwie abgehangen. Aber wie sind die auf einmal Freundinnen geworden? Das muss ja auch mit Eloise, was ja auch beschrieben wird in der Staffel, es muss ja mit ihrer Abkehr eigentlich ihrer zwischenzeitlichen Abkehr von ihren Idealen ja eigentlich zusammenhängen, weil sie hat ja sozusagen gesagt in der dritten Staffel jetzt, yo, ich interessiere mich für Feminismus, das sind eigentlich, sag ich mal, die Sachen, die mir wichtig sind. Aber ultimativ hat mich das halt in Gefahr gebracht und fast an den Rand der Gesellschaft. Und das ist mir jetzt doch wichtiger, aus offensichtlichen Gründen. Oder auf jeden Fall, diese Sicherheit ist mir gerade wichtiger. Und deswegen versuche ich mich jetzt so weit wie möglich anzupassen. Und ich frage mich so, hat sie im Sommer so Cressida gesehen und gedacht so, okay, run, ich muss wieder zur richtigen Seite der Gesellschaft, in Anführungszeichen. Oder ich möchte wissen, wie das passiert ist.
Naja, also was ich da drin lese, ist auch ein Stück weit, dass sie natürlich Cressida ausnutzt. Weil Cressida ist halt erstmal so die ist halt die Rudelführerin, ne, von den ganzen,
noch, ja,
von den Frauen, so, von den jungen, unverheirateten Frauen. Und Eloise hat am Ende der zweiten Staffel, genau, sie ist halt irgendwie zur Außenseiterin geworden. Sie wurde geschasst von der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat auf sie mit sehr viel Misstrauen geschaut, weil sie könnte ja eine Feministin sein.
Oh, Gott bewahre.
Und wer weiß, was da noch so alles irgendwie was da noch so alles schlummert in ihr. Also sie ist auf jeden Fall eine Rebellin, so. Und dann wird sie natürlich, diese Gesellschaft geht nicht gut mit Rebellen um. Das ist ja auch die Geschichte, die jetzt gerade in der zweiten Staffel erzählt wird mit dem ehemaligen Boxer. Also inwieweit kannst du in dieser Gesellschaft eigentlich als etwas existieren, was halt nicht innerhalb der Norm ist? Ich glaube, das ist ein Thema, was sich bei Bridgerton die ganze Zeit irgendwie drunter irgendwie hinwegzieht. Und die Beziehung zwischen Eloise und Cressida, meiner Meinung nach, ist die deshalb entstanden, weil Eloise durchaus versteht, dass sie als Bridgerton nicht außerhalb der Norm liegen darf. Und sie ist ihrer Familie schuldet, dass sie alles Mögliche dafür tut, wieder Teil dieser Gesellschaft zu sein und ein funktionierendes Teil dieser Gesellschaft ist. Und wie machst du das anders, als wie wenn du dich mit der Rudelführerin von den unverheirateten Frauen befreundest, um dort in diesen Kreis wieder aufgenommen zu werden?
Wobei ich es auch spannend finde, weil Eloise ist ja eigentlich schlau und jetzt in der dritten Staffel wird ja auch ein bisschen deutlich, dass der das Standing, was Cressida gerade hat, als eben diese Rudelsführerin, dass das ja auch am Wegbrechen ist. Sie ist ja auch als in ihrer dritten Saison quasi auf dem Markt. Und da hat sie ja selbst auch Unsicherheiten. Aber natürlich berechtigterweise fragen sich ja auch dann die anderen so, wenn Cressida wirklich so toll ist, warum ist sie dann noch nicht verheiratet? Das ist auch so weird, das immer zu sagen. Ne? Das sind halt diese Regeln dieser Sendung. Und manchmal hinterfrage ich mich da auch ehrlich gesagt selbst und überlege mir immer so, also warum ich das mit, also ich sag's ja nie mit so einer Selbstverständlichkeit, weil man weiß ja offen, also das ist, glaube ich, auch so ein Thema in der Show. Man weiß halt offensichtlich auf dem Papier, wie lächerlich das ist. Aber weil die Art und Weise, wie die Show damit umgeht, da es ja eben auch hinterfragt wird oder eben durch viele Situationen auch als lächerlich präsentiert wird oder als absurd, sage ich mal so.
Aber findest du nicht, dass da schon noch so eine andere Ebene drin ist, wo man das durchaus reflektiert? Ja. Also ich finde es schon, ne? Weil total. Also auch dieses, ne, also wofür jetzt Violet Bridgerton auch steht, ne, dass sie eigentlich bei ihren Kindern immer drauf achtet und sagt irgendwie, nee, du willst eigentlich nicht nur wegen deinem Stand heiraten, du willst nicht nur heiraten, weil du halt irgendwie, dann dein Geld bekommst und irgendwie angesehen wirst und so weiter und so fort, sondern es geht ja auch immer darum, aufgrund der Liebe zu heiraten. Und das ist ja auch zum Beispiel, wird ja in der zweiten Staffel dann eben auch nochmal irgendwie erzählt, irgendwie sowohl durch Anthony, aber eben auch durch die Mutter, durch Mrs. Sharma, die halt diese Entscheidung getroffen hat und damit natürlich aus der Londoner Gesellschaft rausgeflogen ist, weil sie sich halt entschieden hat, einen armen indischen Buchhalter zu heiraten.
Ja, ich finde, die Serie macht das wirklich, also gut, das mit dem Reflektieren, weil sonst könnte ich die, glaube ich, auch nicht so gut gucken, wie ich sie gerade gucken kann. Bei Violet, ja, das fällt jetzt ja auch auf mit hier Dingsbums Eloise, dass Eloise sich ja sozusagen versucht, so richtig einzureihen. Und eigentlich macht sie das ja für ihre Familie, aber ihre Familie ist komplett verwirrt davon, weil sie Eloise halt als anders kennen. Und selbst Violet ist halt so, okay, ich wünsche mir ja schon fast, dass Eloise wieder in Anführungszeichen normal wird oder auf jeden Fall quasi eben nicht nur mit Cressida abhängt, aber dann wiederum will sie sich ja auch nicht einmischen. Violet selbst finde ich auch spannend in der Season, weil sie ja dann auch jemanden kennenlernt, da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ja, Colin und Penelope, Eloise und Penelope, da ist ja auf jeden Fall einiges, was da abgeht mit Colin und Penelope. Hast du eigentlich jetzt schon gesagt, ob du die beiden, also shippst du die beiden eigentlich? Findest du das gut? Weil ich muss sagen, ich shippe ja. Ich weiß, es ist unrealistisch. Ich weiß, es wird nicht passieren. Ich shippe ja Eloise und Cressida. aber nur wenn Cressida, und ich glaube, ich shippe sie ab Folge 5 nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, Cressida wird wieder so einen leichten, die wird wieder ein bisschen mehr evil werden und dann bin ich wieder sauer auf sie.
Aber ich hoffe, dass sie kommt mit Lord Deppling jetzt zusammen.
Ja, das auch. Aber ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Folgen, wo sie wieder ein bisschen Sachen aufrührt und dann dann schließt sich ihr Charakterbogen und genau, sie kommt. Die schippe ich auch. Ich schippe auch Cressida und Lord Deppling. Ja. Ich schippe anscheinend alle, außer Colin und Penelope. Naja, ich schippe sie halt schon, aber da müssen wir dann später vielleicht nochmal drüber reden, warum
wieder so. Also man darf nicht, also ich finde es so faszinierend, dass nämlich jetzt die vierte Folge von der dritten Staffel hat die höchste Bewertung bei IMDb. Weil ich glaube, es ist auch, was man so auf Social im Moment gerade sieht, die Meinungen gehen da schon in eine Richtung. Ich glaube, dass aber natürlich viele Leute nicht so hundertprozentig zufrieden sind mit Colin, weil Colin halt einfach jetzt zwei Staffeln lang irgendwie Penelope halt immer nur irgendwie die kalte Schulter gezeigt hat. Ja. Und ich meine, es macht natürlich Spaß, ne, wenn er sich dann so ab der zweiten Folge irgendwie endlich darüber bewusst wird, dass er halt irgendwie in sie verliebt ist und dann überhaupt nicht drauf klarkommt.
Das finde ich nämlich an der Stelle, sorry fürs Unterbrechen, das hätte man noch ein bisschen länger ziehen können. Da bin ich Teil der Kommentare unter den Bridgerton-Posts, die ich natürlich nicht regelmäßig lese jeden Tag. da muss ich mich mal einreihen in die öffentliche Meinung, dass das vielleicht noch eine Folge mehr gebraucht hätte oder quasi, dass man das einfach das noch ein bisschen erhöht werden können.
Er hätte noch mehr Mr. Darcy leiden müssen. Genau. Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist ja, wie du halt sagst, so, es waren jetzt ja genau zwei Staffeln. Klar, da war natürlich, also die waren immer präsent, die beiden, auch wenn nicht der Fokus immer auf den beiden lag. Ich sehe es. Es gibt bei beiden halt so Sachen, wo ich mir Gedanken drüber mache. Also im Gegensatz zu hier, über die haben wir noch gar nicht so richtig geredet, über Francesca und John, da bin ich halt so, aber die sehen mir halt auch kein Vorwissen, ne? Die sind halt auch einfach quasi neu und da.
Ja, sie wurde ja auch gerecastet.
Ja, siehst du, also genau, sie ist noch neuer.
Ja.
auf beiden Ebenen. Und genau, die findet dann ja auch jemanden, wo sie dann super zu passt. Und da sage ich so, ja, okay. Aber zu denen, ich meine, da haben wir ja null Background. Also wir wissen ja quasi, da sind die Emotionen noch gar nicht so stark. Und bei Colin und Penelope hat man halt schon so viel Hintergrundwissen in dem Sinne.
Ja, total.
Und
da werden ja auch andere Sachen verhandelt, ne? Bei Francesca und John, also ich finde die toll, ja, weil die natürlich mein introvertierter Teil natürlich irgendwie sofort dabei ist, wenn die beiden dann irgendwie schweigend auf der Couch irgendwie nebeneinander sitzen und ich einfach nur so denke, oh mein Gott, ja. Mhm. also ich finde, das ist eine total süße Geschichte irgendwie, die jetzt im Moment gerade irgendwie schon zwischen den beiden erzählt wird und irgendwie auch, wie happy sie dann irgendwie in der vierten Folge darüber ist, als er ihr dann die Musik irgendwie umkomponiert hat.
Oh.
Und wie Violet sie dann halt auch anschaut und also die Mama irgendwie sie anschaut und dann halt irgendwie so,
aber ganz ehrlich, sorry, aber das ist so süß, dieser Move, also diese Musik umkomponieren zu lassen. Also da hätte ich mich als Klavierspielerin auch richtig drüber gefreut. Mhm. Vor allem war das ja auch wirklich so richtig, da hat sich jemand Gedanken gemacht und
zugehört,
Gedanken gemacht, agiert.
Ja.
nee, aber genau, das ist natürlich einfach noch nicht auf der gleichen Ebene, die Beziehung. Aber es ist ja auch so, dass die Geschichte von Francesca ja auch erst später kommt oder die quasi der Fokus auf Francesca. Es geht ja, wie gesagt, in jeder Staffel oder in jedem Buch immer um ein Geschwisterkind. Und das ist ja sozusagen, da werden so die, ja, sag mal, die Basis wird ja gerade ausgelegt. Bei Colin und Penelope müssen wir vielleicht jetzt wirklich mal über den Cliffhanger sprechen. Um das weiter, oder um quasi so über so einen Ausblick, weil ich glaube, sonst ist es schwierig, da weiter einzutauchen. Dann kann ich dir nämlich erklären, weswegen ich, glaube ich, noch in so einem Grund, warum ich halt bei den beiden skeptisch bin, also wie gesagt, dass ich manchmal Penelope bin ich so, ja, ich kann es nachvollziehen, warum das alles passiert, aber so hundertprozentig glücklich bin ich vielleicht manchmal nicht damit. Colin, warum benimmst du dich so? Was ist da los? Aber auch, die beiden haben ja haben ja zusammengefunden dann in der letzten Folge. Und dann gibt's ja diese, ja, ich find's wirklich genial, wie man im Internet sein kann und irgendwo liest man The Carriage Scene oder die Kutsche-Szene und alle wissen, was gemeint ist. die Szene, wo, genau.
Auch das Meme mit der Kutsche selbst, die dann so Augen hat.
Das habe ich letztens in meiner Instagram-Story geteilt. Yeah. So, Miscarriage, do you want to share something? Also Frau Kutsche, möchten Sie was mit uns teilen? Und die Kutsche hat quasi, ihr kennt ja diese Augen-Emojis und diesen Mund-Emoji und diese Kutsche ist nur so, okay, was gerade passiert? Und genau, ja, Colin und Penelope hatten was in der Kutsche. Und das löst sich ja auch Ende der vierten Staffel ziemlich, ja, in dem Sinne auf, dass Colin ihr gleich einen Antrag macht. Und wir sehen ja auch jetzt vielleicht
vierte
auch
Folge, nicht Staffel, aber ja.
Ja, habe ich schon Staffel gesagt?
Ja.
Ja, die vierte Staffel, die ich schon gesehen habe, wo es immer noch um Colin und Penelope geht. aber es gibt jetzt ja, inzwischen gibt es ja auch einen Trailer zum zweiten Teil der dritten Staffel. Mann, ist das kompliziert.
Ja.
Und dann gab es ja noch diesen kleinen Teaser, direkt, wenn man quasi die vier Folgen zu Ende geguckt hat, da war ja so ein bisschen versteckt bei Netflix schon so ein kleiner Teaser auf den zweiten Teil. Und da hat man ja schon gesehen, dass eben, oder bei beiden Sachen, dass eben die beiden wirklich verlobt sind und dass sich alle super darüber freuen, außer natürlich Eloise, weil sie halt weiß, oh no, Pen ist Monsieur, Madame, Lady Whistledown, wollte ich sagen.
Mhm.
Und das muss sie ja sagen, weil sonst ist ja im Prinzip das Gleiche wieder mit Marina. Da wird ja einfach Colin wieder im Unklaren gelassen. Und ich finde, um nochmal jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu Colin und Penelope und warum ich so denke, da schwebt einfach so viel Drama am Horizont, Dora. Wie siehst du das? Kannst du dich entspannen, wenn du weißt, dass was da passieren muss?
Nein, ich bin definitiv nicht entspannt, wenn ich daran denke. Ich habe das gestern gesehen und ich finde es aber auch so interessant, weil ich glaube, dass jetzt im zweiten Teil vieles von dem, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben, eine Rolle spielen wird im Sinne von, Penelope muss ja, also hat einfach wahnsinnig viel Macht, ne? Mhm. Also das ist ja auch der Grund, warum die Queen, über die wir ja auch noch nicht richtig gesprochen hatten, warum die Queen, die ja jetzt auch im zweiten Teil eine Rolle spielen wird, oder verstärkt eine Rolle spielen wird, sie so fürchtet oder beziehungsweise auch so erpicht darauf ist, herauszufinden, wer halt Lady Whistledown eigentlich ist, weil sie natürlich eine unglaubliche Macht über diese ganze Gesellschaft hat. Mhm. Und dass das ausgerechnet unsere kleine Mauerblume Penelope sein soll, das wird natürlich noch mal, das wird noch mal irgendwie für Wellen sorgen. Wobei ich glaube, ich meine, ich habe die Bücher ja auch nicht gelesen, aber ich gehe ja davon aus, dass dass jetzt ihre Identität irgendwie nicht aufgedeckt wird oder beziehungsweise dass halt natürlich Colin ihre Identität irgendwann erfährt, weil ich glaube, das gehört zu Fairness eben da schon dazu, dass er das dann irgendwann erfährt. Ich finde es aber so interessant, was im Trailer passiert und ich glaube, darauf habe ich richtig Bock, das will ich sehen.
Ja.
Wenn sie zu ihm sagt, ich kann mich selbst versorgen. Ich kann mich selbst um mich kümmern.
Ja.
Ne? Weil sie hat halt einfach immens viel Kohle, natürlich. So. Und er aber dann darauf reagiert, ja, okay, aber wofür bin ich dann noch da?
So, das ist auch wieder sehr so, ja.
Und das ist jetzt spannend. Ich finde das richtig spannend, weil ich meine, natürlich wird das mit den, genau in dieser Gesellschaft zu dieser Zeit wird das jetzt verhandelt werden. Was passiert, wenn eine Frau finanziell auf eigenen Füßen steht? Muss sie dann eigentlich immer noch heiraten? Und
stimmt.
Das finde ich spannend, ich will das sehen.
Und vor allem hat Colin sich ja wirklich genau in diese Rolle ja über den Sommer so reinbewegt. Also er hat es ja richtig quasi forciert, dass er eben genau dieser ideale Mann, der so alles bieten kann, sozusagen wird. Und das clasht ja total mit, ich bin Penelope und ich bin unabhängig, weil ich eine Queen bin.
Ja.
Da bin ich gespannt. Aber glaubst du, also ich meine, offensichtlich es ist Bridgerton, es gibt immer ein Happy End. Colin wird Penelope verzeihen, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Aber wie und wann?
Ich also, glaube,
schwer.
Ja. Naja, ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir jetzt noch 4 Folgen haben, weil ich glaube, das ist der Fokus, das muss der Fokus sein irgendwie von dieser ganzen Staffel, wie die beiden darauf klarkommen, dass sie diese Macht hat und wie er mit seinem eigenen Ego da umgeht.
Mhm.
Und gleichzeitig auch vielleicht noch mal ein bisschen Klarheit auch bei Eloise darüber, inwieweit sie alle auch eine Rolle spielen in diesem ganzen Tratsch und Klatsch Konstrukt irgendwie dieser Gesellschaft. So.
Ja, da hat Eloise nämlich, sorry.
Ja, sag.
Also Eloise hat ja quasi noch gar nicht die Seite eigentlich betrachtet von Penelope, dass Penelope quasi nur das nimmt, was die Gesellschaft selbst kreiert und das zu ihrem Vorteil nutzt, was ja eigentlich im Prinzip Eloise Ideale sind.
Ja, genau. Ja. Deshalb, also das finde ich wahnsinnig spannend, dass sie das überhaupt noch nicht überrissen hat, weil auch hier ist sie natürlich sich selbst dann irgendwie so ein bisschen am nächsten, ne? Weil wenn es dann um die eigene Haut geht, dann schaut man halt, dann will man seine Privilegien ja auch nicht loslassen. Und das Privilegium, was eine Eloise hat, ist, dass sie halt einfach zu einer sehr, sehr angesehenen Familie gehört. Und die halt eben erstmal gesellschaftlich gut dasteht. Und eine Lady Whistledown bedroht diese Privilegien.
Ja, das stimmt. Und Lady Whistledown, aka Pin, also ich meine, sie hat ja schon einige Banger rausgehauen, so, ne?
Ja.
Also ich als Freundin wäre auch erstmal sauer, wenn ich erfahren würde, dass meine beste Freundin quasi, ja, nicht nur gegen meinen Bruder quasi zweimal eigentlich groß geschrieben hat, sondern ja auch gegen mich, obwohl, das haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, das war ja eine wirklich sehr interessante Situation, weil natürlich hat Penelope Eloise so in den Ruin fast getrieben, indem sie
aber auch den Arsch gerettet.
Genau, aber auch gleichzeitig den Arsch gerettet. Und das ist natürlich eine unglaublich schwierige Entscheidung. Einerseits, ja, ist scheiße von dir, dass du quasi das über mich veröffentlicht hast. Aber andererseits, also hat Eloise zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht reflektiert, in was für eine Gefahr sie sich Gefahr für die Zeit, sie sich da wirklich gebracht hat und das wirklich im Endeffekt, auch wenn es eine richtig unangenehme Art war, Penelope ihr halt geholfen hat.
Naja, vor allen Dingen haben wir ja auch noch, also was man auch da in dem Zusammenhang sagen muss, da gibt's ja auch verschiedene Ebenen wieder, ne? Also ich meine, der Grund, warum Eloise in Gefahr war, weil die Königin dachte, dass sie Lady Whistledown ist.
Mhm.
Und wenn sie verdächtigt werden würde als Lady Whistledown, heißt das nicht nur einen gesellschaftlichen Abstieg, sondern es das heißt wahrscheinlich auch, dass sie vielleicht ins Gefängnis kommt. Ne? Also wenn das nicht das Gegenteil bewiesen werden kann. Eine Penelope hat sie davor gerettet, indem sie auch nicht das komplette Geheimnis, sondern sie hat sich dafür entschieden, den Teil vom Geheimnis zu nehmen, wo es eine Rückkehr in die Gesellschaft geben kann. Sie hat sich, weil sie hätte auch schreiben können, dass sie was mit dem jungen Drucker-Burschen da irgendwie dass sie mit ihm irgendwie was anbandelt. So hat sie aber nicht. Das hat sie verschwiegen, weil es da für eine Frau in der Gesellschaft kein Zurückkehren gibt. Sie hat sich siehe die Mom von Kate. Sie hat sich für die harmlosere Geschichte entschieden, nämlich die, dass Eloise halt mit Feminismus liebäugelt. So. Und ich meine, wie man ja jetzt gerade auch sieht, Eloise ist Teil der Gesellschaft. Sie wird zu den Bällen eingeladen. Die Leute reden nicht mehr über sie. Sie hat eine Rückkehr geschafft.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob Penelope aber das vielleicht dann auch ein bisschen gemacht hat, weil sie auch ihr Schreibdasein als Lady Whistledown in Gefahr gesehen hat, aber ich glaube eigentlich, angenommen, sie hätte, gut, wenn sie halt, kann es nicht nur aus dem Grund gemacht haben, weil wenn sie sozusagen es nur wegen ihrer Karriere gemacht hätte, dann hätte sie ja damit effektiv erstmal Eloise wirklich vielleicht sogar hinter Gittern gebracht, bis dann quasi irgendwann aufgefallen wäre, warte, hier Miss Whistledown schreibt ja noch weiter. Das kann ja gar nicht Eloise sein. Aber zu dem Punkt hat sie es dann ja nicht kommen lassen. Aber natürlich war es ja irgendwie auch Eigeninteresse.
Aber auch da ist die Frage, inwieweit das eine gesellschaftliche Rückkehr dann irgendwie möglich ist für eine Eloise. Ich glaube, natürlich ist da insofern natürlich wieder auch ein Eigeninteresse drin, weil sie hätte auch schon früher, und hat sie ja auch mal zeitweise eben gemacht, entscheiden können, dass sie eben nicht mehr schreibt, dass sie das Klatschblatt einstellt. Und das wäre natürlich die Alternative. So könnte man da natürlich eben rauskommen aus der Situation. Und das ist auch das wird jetzt auch wahrscheinlich im zweiten Teil verhandelt werden, ne?
Hast du eine Idee, wie das irgendwie passieren könnte? Quasi sowohl von Colin also wie Colin und wie Eloise da jetzt umgehen werden? Weil ich glaube halt, Eloise ist ja, wir sehen ja, wie sie erstmal super bemüht dabei ist, Penn zu überzeugen, dass sie sozusagen ihre Identität preisgibt. Ich bin echt gespannt, wie sich das alles auflösen wird. Ich frage mich halt, wird Eloise, also eigentlich muss Eloise ja auch den Bogen zurückkriegen noch in dieser Staffel, weil ich glaube, ich glaube nicht, dass die Showrunnerin uns jetzt hängen lässt mit einer Staffel, wo sich Penn und Eloise hassen, oder? Also das erst in der vierten Staffel aufgelöst wird? Nee, oder?
Ich glaube schon auch, dass wir eigentlich, dass die Staffel, der große Bogen der Staffel natürlich auch genau diese Freundschaftsgeschichte ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie die zwei wieder zueinander kommen können, außer wenn Penelope eine sehr, sehr große Geste macht. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das könnte auch mit Francesca zusammenhängen vielleicht, ne? Also ich meine, aber ich finde halt, also was mir, glaube ich, fehlen würde, wenn sie gar nicht thematisieren, das alles, was ich jetzt eben schon mal angesprochen habe. Also inwieweit halt einfach Eloise da einfach auch sehr selbstgerecht ist.
Ja, also ich kann, vielleicht wird es so ein bisschen so, dass, entweder gibt es so eine große Geste oder es kommt quasi so am Ende, also einfach dadurch, dass Colin und Penelope sich irgendwie arrangieren, sag ich mal, oder irgendwie diese Schwierigkeit halt überwinden und dass vielleicht dadurch es so ein bisschen so eine Art offenes Ende mit Eloise und Penelope gibt, so ein bisschen, ich zitiere mal wieder einen meiner Lieblingsfilme, Carol.
Ja.
Am Ende, Spoiler für Carol an dieser Stelle, am Ende ist es ja so, dass da kommt Thereso in eine Bar rein und dann sitzt da halt Carol und die gucken sich halt so an und man weiß halt, also das ist eigentlich dieses klassische Ende von Leute gucken sich an, lächeln ein bisschen, Film oder Serie ist zu Ende und vielleicht geht es so ein bisschen so in die Richtung, dass sozusagen so Hoffnung für die nächste Staffel besteht und es dann aufgelöst wird. Mhm. Bei Colin und Penelope, ich meine, 4 Folgen ist schon viel, aber auch nicht so viel. Da muss ja wahrscheinlich viel charakterliche Arbeit irgendwie geschehen. Dann kann ich jetzt auch noch keinen direkten Ausblick geben. Hast du noch ein anderes Thema quasi, wo du drüber reden möchtest, was du quasi Theorien für Teil 2 dieser Staffel sind?
Nö, ich glaube, wie gesagt, ich hoffe irgendwie, dass Cressida mit Lord Dapling zusammenkommt.
Ja. Und ich bin auch gespannt auf Violet und Lady Danbury's Bruder.
Oh ja.
Da bin ich auch sehr gespannt, das zu sehen. Ansonsten bin ich vor allem darauf gespannt, welche unserer Theorien sich bewahrheiten werden. Wir werden jetzt gleich diese Podcast-Folge ausmachen, uns vor den Fernseher setzen und Teil 2 schauen. Dann werden wir gleich für euch quasi Vergangenheits-Lisa und Laura sein. Und Gegenwarts-Lisa und Laura kehren dann gleich zurück, um wahrscheinlich einen Mental Breakdown zu haben, komplett auszurasten für 2 Minuten und dann das Ende von Staffel 3 zu besprechen.
Ja.
Ja, mal sehen. Ich hoffe, Laura, wir sind bereit. Ich hoffe, ihr seid's auch.
Bis gleich.
So, hier sind wir wieder. Hier sind Zukunfts-Lisa und Zukunfts-Laura, beziehungsweise jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt der Folge sind wir eigentlich eher Gegenwarts-Lisa und Gegenwarts-Laura. dieser Podcast wurde von Christopher Nolan produziert. Wir sind noch ein bisschen müde, weil wir möglichst, also schnellstmöglichst einfach gottlos alle 9 Folgen geballert haben, um es halt möglichst schnell für den Podcast rauszubringen und auch, weil wir nicht mehr warten konnten. Wahrscheinlich. Laura, ich habe gestern gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, sobald wir Bridgerton gucken oder über Bridgerton reden, kommt bei uns beiden so eine Bridgerton-Personality hervor, so eine Bridgerton-Persönlichkeit, die sonst in der Form nicht existiert. Und wir rasten einfach nur komplett aus. Wir haben gestern quasi, also 2 Folgen haben wir noch so parallel oder so ein bisschen zeitversetzt zueinander geguckt. Und unsere Chats bestanden einfach nur aus, oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass das passiert ist. Girl, er hat das gemacht. Girl, was ist passiert? 3 Stein-Emojis.
Und ein Haus.
Ein Insekten-Emoji.
Ich war halt in der Zeit vorne weg und ich wollte dich nicht spoilern. Also habe ich immer versucht, meine Emotionen in Emojis zu verpacken.
Ja, das waren 3 Steine und ich so, war
nein,
halt irgendwo in der Folge. So,
4
was für
Steine und ein Haus.
Was?
4 okay. Steine und ein
4
Haus.
4 Steine und ein Haus. Ah, das sag jetzt, jetzt check ich's auch erst. Jetzt verstehe ich's auch erst. Aber ja gut, bevor wir jetzt hier noch die Steine und die ganzen Emojis entziffern. Laura, wie fühlst du dich? Fühlst du dich bereit, über alles zu reden?
Boah, nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Weil, ja.
Ich bin, ja, wie sagt
naja,
du?
Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, das muss ich schon auch noch mal so ein bisschen setzen, weil da sind sehr viele Sachen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir jetzt halt irgendwie noch mal drüber sprechen müssen. Weil so viel passiert in Teil 2.
Ja, das stimmt. Und beim ersten Mal, bei der ersten Aufnahme oder bei dem, was ihr jetzt quasi für euch gerade eben gehört habt, da hat es tatsächlich, glaube ich, so ein paar Tage schon sich zu setteln. Ja. Und das war auf jeden Fall nicht direkt danach. Und jetzt sind wir wirklich, also wir sind gestern ins Bett gegangen, mit der letzten Folge und heute aufgestanden. Das ist der
Stand. Es ist
Stand.
8 Uhr morgens.
Es ist wirklich einfach 8 Uhr morgens. Laura, wie hat dir denn Teil 2 jetzt im Vergleich zu Teil 1 vor allem gefallen? Kannst du das so spontan eingrenzen oder so spontan sagen?
Also ich finde, es gab vieles in Teil 2, was ich absolut mega geil fand. Also da gibt es mega viele Szenen, wo ich so gedacht habe, yes. Aber es gab auch total viele Momente, wo ich gemerkt habe, ich steige jetzt gerade so aus, weil es mir irgendwie zu viel ist.
Oh, okay. Weil es zu viel Info ist.
Zu viel Info, ich kann dem Ganzen nicht ganz folgen und es interessiert mich jetzt gerade irgendwie auch nicht so ganz. Also so ein bisschen irgendwie, also gerade so in der letzten Folge habe ich gemerkt irgendwie, oh, jetzt ist irgendwie gerade bei mir teilweise die Luft raus. Und ich finde es halt interessant, dass die überhaupt die Entscheidung gemacht haben, das 2 zu teilen. Und auch an der Stelle 2 zu teilen oder auch überhaupt über jetzt, wenn man so über die Dramaturgie von der ganzen Staffel drüber guckt, ich glaube, es war gar nicht mal so smart, das 2 zu teilen.
Wir sind ja noch in der Spoiler oder wieder in der Spoiler-Phase, soweit ich mich recht erinnere. Oder wenn wir es nicht waren, sind wir es vielleicht jetzt?
Ich glaube,
damit du gleich
ja,
schon
ich
sagen
glaube,
kannst.
Wir, also wir sind so tief in dem Podcast drin, wir sind in der Spoiler-Phase.
Ja, genau. Wir haben schon drei Sachen gespoilert. Vergangenheit, Lisa, Vergangenheit, ja. Laura, redet mit uns. Was habt ihr gesagt? Nein, ja, wir haben gerade gespoilert, ich bin mir ziemlich sicher. Also was würdest du sagen? Meinst du diesen, wo quasi das gecuttet ist und wo der Cliffhanger war, mit dass Colin rausgefunden hat, dass Penelope Lady Whistledown ist?
Ja, also das war jetzt nochmal, also Netflix hat uns ja gleichzeitig noch einen kleinen Cliffhanger eingebaut, weil sie haben uns nämlich nur Folge 5 und 6 als Screener zur Verfügung gestellt und haben uns dann nochmal einen Cliffhanger gegeben, dass wir dann auf die letzten zwei Folgen in Realtime irgendwie sozusagen warten mussten.
Ja, also genau, für euch, Laura und ich, hatten noch so einen privaten genau. Cliffhanger zwischendurch, den ihr jetzt gar nicht haben musstet. Das war wirklich schrecklich. Ich saß da wirklich jetzt, genau, dann hat Colin erfahren, dass halt Lady Whistledown seine Frau ist. Und dann sitzen wir da eine Woche mit der Info.
Also, und das meinte ich aber eben gerade gar nicht. Also, ich meinte gar nicht, dass Netflix nochmal jetzt Teil 2 für uns zwei geteilt hat, sondern ich meinte tatsächlich die Unterteilung zwischen jetzt den ersten 4 Folgen und den zweiten 4 Folgen.
Mm, ja, ja, nee, genau. Ich dachte, du hättest gerne quasi sozusagen, dass diese Teilung von Netflix die Colin findet Rausteilung gewesen wäre.
Ich glaube, das wäre für alle gar nicht so unsmart gewesen, dass man das genau als Cliffhanger nimmt. Jetzt, ich meine, auf der anderen Seite, also erstmal ist es natürlich Quatsch, irgendwie nur wegen 2 Folgen irgendwie dann einen Monat zu warten, ne? Es macht schon mehr Sinn, irgendwie folgentechnisch das irgendwie genau in der Mitte zu teilen. Aber ich glaube, dass, und vor allen Dingen war es natürlich auch jetzt grundsätzlich nicht falsch, nach der Carriage-Szene zu warten, weil das natürlich genau Social-Media-Hype ausgelöst hat, den sie ja auch haben wollten.
Sehr viel.
Und es hatte natürlich auch was damit zu tun, dass diese Szene so mehr oder weniger ja auch irgendwie im Buch stattfindet, ne? Also das war ja, und da kommen wir nämlich genau dann auch irgendwie auf die, jetzt auf die Sachen zu sprechen bald, die im Buch anders sind als in der Serie und warum auch manche Leute sich so aufregen jetzt gerade.
Ja, das müssen wir später besprechen, glaube ich. Ja. Aber kurzer Einwurf, kann es sein, dass du zwischen unserem ersten Podcast-Teil und der jetzigen Aufnahme irgendwie 3 Bridgerton-Bücher gelesen hast? Oder hast du nicht, Anfang der Folge hast du doch noch gesagt, dass du das Buch gar nicht gelesen hast, oder? Bist du jetzt eingestiegen in den literarischen Zirkel?
Ich bin jetzt in der Zwischenzeit eingestiegen in den literarischen Zirkel habe Romancing Mr. Bridgerton fast bis zum Ende gelesen. Und kann da jetzt gleich auch was dazu sagen, was ich da so denke.
Da bin ich echt gespannt drauf, weil ich habe nämlich jetzt auch, während ich die Staffel geguckt habe, bei ein paar Stellen gedacht, oh, ich frage mich, wie das im Buch wohl genau oder wie es ausführlich quasi im Buch ist. Staffel 3, Teil 2, es hat bei mir so ein bisschen was Ähnliches auch hervorgerufen. Also es hat mich nicht so ganz verloren, aber ich habe einfach schon auch gemerkt, dass die Spannung teilweise nicht mehr so hochgehalten wurde oder dass es sozusagen nicht so ein kontinuierlichen, man ist so richtig dabei, Spannungsbogen gibt. Und ich glaube auch, dass es wirklich daran lag, wie viele unterschiedliche Töpfe da aufgemacht wurden. Und genau, da können wir, glaube ich, später dann auch noch mal drüber reden. Gerade auch mit genau etwaigen Änderungen, die da vorgenommen wurden. Aber vielleicht können wir da eigentlich gleich übergehen in so, ja, eigentlich ja sozusagen die große Frage der Staffel. Die Staffel dreht sich ja um Colin und Penelope. Wir haben ja eben auch schon ganz, ganz viel über die beiden geredet und wie sich das entwickelt hat, wie die zueinander gekommen sind und. Jetzt ist die Staffel zu Ende. Jetzt kann man ja quasi ein komplettes Resümee ziehen. Und ich habe mich natürlich auch schon zwischen dem Ende der Staffel gestern Nacht in die Welt der Online-Kommentare begeben und sehr viel gelesen, aber unter anderem auch, dass einige Leute sich daran gestört haben, dass Colin und Penelope eigentlich zu wenig Screentime in ihrer eigenen Love-Story haben. Mhm. Und ich wollte das mal so weitergeben. Denkst du das auch, Laura?
Ja, ich glaube teilweise schon. Wobei wir jetzt natürlich auch nicht vernachlässigen darf, dass Colin und Penelope eine Geschichte haben, die jetzt über 3 Staffeln ja schon erzählt wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass sie halt eben in dieser Staffel erst damit angefangen haben. Und ich finde aber, und das spielt genau auf das ein, was ich eben gerade meinte, wenn du diese Staffel jetzt auch noch mal unnatürlich unterbrichst, dann fällt es noch mehr auf, dass im zweiten Teil es ja eigentlich um Colin und Penn gehen sollte. Und es geht natürlich auch um die beiden, aber es geht natürlich immens viel um den Reveal von Lady Whistledown, was ja natürlich auch untrennbar mit den beiden verknüpft ist.
Aber es geht dabei immer so mehr um Penn eigentlich. als im College. Naja, nee, stimmt gar nicht. Aber erzähl es mal weiter, was du sagen wolltest.
Ich finde halt zum Beispiel spannend, dass, und jetzt kann ich gleich was sagen, was sich auf das Buch bezieht. Im Buch gibt es so einen Moment, den es in der Serie nicht gibt. Und ich finde es eigentlich ein bisschen, also den gibt es schon, aber der ist halt nicht so groß wie im Buch. Und das ist der Moment, wenn Colin realisiert, dass er eigentlich neidisch ist. Und dass voll viel von seiner verhaltenen Reaktion ihr gegenüber, und ich meine, das ist ja auch echt nicht, ist ja auch nicht so cool, wie die beiden dann miteinander umgehen, ne? Also, dass er dann die ganze Zeit auf dem Sofa schläft und eigentlich ihr irgendwie so ein bisschen aus dem Weg geht, aber gleichzeitig trotzdem natürlich, also du merkst natürlich trotzdem in seinem Verhalten ihr gegenüber, dass er sie liebt. Und ich glaube, das ist für mich auch ein guter Moment gewesen in der Serie, wenn er dann mit Eloise redet und sagt irgendwie, okay, du warst noch nie, du kannst glücklich sein, dass du noch nie verliebt warst, weil das ist echt scheiße jetzt in der Situation. Ja. Aber ich glaube, ich hätte noch mehr davon gerne gesehen. Also noch mehr von diesem inneren Kampf, den er da führt.
Ja, ich fand bei der Szene übrigens auch richtig spannend oder richtig cool gelöst, dass es Cressida war, die ihn darauf aufmerksam gemacht hat, weil er ja zu ihr hingegangen ist, um quasi so in Anführungszeichen sie zu belehren oder sie umzustimmen. Und sie bemerkt dann quasi in dem Moment, was er eigentlich fühlt. Und das fand ich auch wiederum in der Hinsicht ganz spannend, dass sie ja sozusagen eine Zeit lang oder ein, zwei Folgen versucht hat, Fake Whistledown zu sein und ihr ja auch so vorgeworfen wurde, dass sie gar nicht so viele Sachen wie die echte Whistledown sozusagen aufnimmt. Aber sie ist ja schon sehr perceptive, also sie hat ja schon, also sie ist anscheinend sehr, kann sehr gut Leute lesen, doch auch in einer anderen Form als Penelope. Aber das kann ich verstehen. Es gab auch in den früheren Folgen so ein paar Momente, wo Sachen halt so ein bisschen angerissen wurden, also so emotionale Konflikte auf Collins Seite und auf Pens Seite, die dann aber sozusagen also nicht so sehr in die Tiefe gegangen sind, finde ich. Also da kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube nicht, die hatten wirklich die Screentime, aber nicht so doll wie die anderen vielleicht, aus verschiedenen Gründen. Aber ich finde, so was dann daraus gemacht wurde aus den Momenten, war dann vielleicht auch nicht so waren nicht so ganz immer diese starken Emotionen, die wir vielleicht bei anderen.
Ich glaube, ich würde jetzt behaupten, es gibt einen großen dramaturgischen Grund dafür. Und zwar, es ist ja so, dass eigentlich die Drehbuchautorin von der Serie diese ganzen Punkte setzen. Ne? Also die setzen diese Emotionen auf jeden Fall in die Szenen dann auch immer wieder rein. Ne? Also dieser Moment, wo er realisiert, oh, eigentlich irgendwie bin ich einfach nur eifersüchtig, dass sie was gefunden hat. Der Moment, wo er merkt, jeder hat halt so was Eigenes. Benedict hat irgendwie Kunst und Anthony ist natürlich der Viscount. Und er als dritter Sohn, ihm fehlt irgendwie so ein bisschen so der
was ist seine Brand? Genau,
seine Brand. Was ist er eigentlich? Und ich meine, es ist halt interessant, weil das ja irgendwie das Reisen dann geworden ist. Aber irgendwie hat er trotzdem immer noch nicht den Weg gefunden, wie er sich so ein Lebensdaseinsgrund geben kann. Also, und das ist ja ganz viel verlagert worden, auch schon in die zweite Staffel. Und stimmt. Ich glaube, das fehlt jetzt halt so ein bisschen in der dritten Staffel, dass das dann noch mit reinspielt. Aber die Punkte sind eigentlich gesetzt worden. Was aber dramaturgisch dann eben fehlt, damit wir das auch checken, damit wir nochmal darüber drüber gehen können und sagen können, ah ja, das habe ich ja in der zweiten Staffel schon gesehen. Oder ach ja, genau, irgendwie, das ist das, was er jetzt gerade empfindet, sind Nachleseszenen. Ich weiß, das sage ich immer wieder in Podcasts.
Nee, aber du hast total recht, wenn man das die Dramaturgie der beiden ja über drei Staffeln sieht, natürlich hat man dann diese ganzen emotionalen Momente oder die Sachen, die passiert sind, dann nicht immer so sofort vor Augen.
Und wenn wir halt nicht diese stillen Momente mit den einzelnen Protagonistinnen haben, wo wir nochmal wirklich auf einer emotionalen Ebene verstehen, was gerade in ihnen vorgeht, dann fehlt uns halt einfach irgendwie immens was. Sorry, meine Katze ist jetzt gerade reingekommen, die möchte auch gerne mit podcasten. Ich habe ihr extra...
Ich rennt die ganze Zeit ums Mikrofon
rum. Ich habe ihr extra vorher Essen gegeben, aber es hat nicht geholfen. Buffy, bitte.
Bitte.
Nein. So.
Laura setzt gerade die Katze vom Schreibtisch.
Genau. Also diese stillen Momente mit den Charakteren, ich glaube, das ist das, wo wir uns nicht mehr die Zeit für genommen haben, vor allen Dingen in der zweiten, in dem zweiten Teil von der dritten Season jetzt. Und das ist der Grund, warum wir da nicht hinterherkommen. Ich denke mal, wenn wir das jetzt alles nochmal schauen und jetzt dann halt schon wissen, was passiert, dann werden wir die einzelnen Momente sehen, weil sie sind da.
Ja. Und die nochmal ganz anders wahrnehmen auch mit dem Wissen, was man dann aus der dritten Staffel auch hat, also die Momente davor. Aber das ist ja auch so ein bisschen, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweg, weil das auch in einem späteren Punkt, wo wir schon gesagt haben, da müssen wir immer noch drüber reden, so ein bisschen vorkommt. Aber so die Seriendramaturgie versus die Buchdramaturgie, ich habe letztes Jahr nichts mehr davon gelesen und weiß halt gar nicht, wie das im Buch aufgebaut ist. Aber natürlich muss man bei einer Adaption dann ja Sachen anders machen, also wenn man eine Serie daraus macht aus einem Buch. Und bei Bridgerton habe ich das Gefühl, also jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die Bücher drehen sich ja alle immer jeweils um halt ein Paar. Und ich kann mir vorstellen, dass es in den Büchern noch sehr viel separierter ist als in der Serie. Also es wirklich sehr, sehr viel mehr wirklich nur um die beiden geht, dass es auch andere Charaktere gibt, aber die halt nicht so wirklich ihre eigenen Stories in den Büchern bekommen oder vielleicht sogar, dass in den Büchern einfach mehr Platz ist dafür. Und in der Serie, dadurch, dass dieses Konzept ja sich über die Serie trägt, dass in jeder neuen Staffel es sich um ein neues Couple dreht, das ist ja, sage ich mal, eine relativ einheitliche Struktur. Und da muss man in der Serie, glaube ich, wenn man das über mehrere Staffeln ziehen will und die Leute auch einfach behalten will, aufpassen, dass das nicht zu repetitiv wird, dass sich das nicht wiederholt, dass die Leute gelangweilt sind und abspringen, sondern man muss ja halt dann nebenbei, während man sozusagen die Hauptstory erzählt, auch schon immer so ein bisschen, was eben mit Colin und Penelope gerade passiert ist, dass man halt so Sachen einfliegen lässt, um sozusagen nebenbei schon so ein bisschen was aufzubauen, dass dann halt, wenn die dann irgendwann kommen, dann eben die Leute nicht so sind, okay, jetzt ist es wieder so ein komplett harter Cut von Paar 1 auf Paar 2. Ich weiß nicht, vielleicht ist das das Konzept von den Büchern, aber deswegen, und ich habe das Gefühl, vielleicht ist es in dieser Staffel, auch durch die Aspekte, die du schon genannt hast, mit eben, wo es getrennt wurde und dass man Sachen von Colin und Penelope vielleicht vergessen hat, dass dieses nebenbei Storystränge aufbauen da vielleicht auch ein bisschen reingeschlagen hat?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es in der Serie, wenn du es anders gemacht hättest, dass es sehr unseren Sehgewohnheiten widersprochen hätte, weil die Serie erzählt halt die Geschichte chronologisch, die Bücher sind nicht chronologisch. Also zum Beispiel, also Colin und Penelope sind sie ist in ihrer, glaube ich, lass mich lügen, in der 9. Season draußen. Francesca ist zu dem Zeitpunkt schon lange in Schottland.
Ach, das ist.
Und das ist aber das dritte Buch.
Bücher sind,
und wir wissen schon,
das ist wie so
dass Francesca in Schottland ist.
Ach so, es ist dann so zeitversetzt. Oh, okay.
Und das ist halt, was, wo ich halt so denke, nee, das kannst du in der Serie, du kannst das in der Serie natürlich machen. Aber dann drehst du halt natürlich irgendwie durch. Ich meine, ich erinnere mich an die erste Staffel von Witcher, wie alle durchgeknallt sind, weil sie meinten, was ist die Zeitlinie?
Oh mein Gott, ja, also ich meine, das muss man ja wirklich sagen. Also das kann man schon machen, das kann auch super cool werden. Aber ich glaube, für so eine mainstreamige Serie wie halt Bridgerton oder wie, ich meine, Witcher sollte jetzt ja auch zu den zu einer größeren Massen, sage ich mal, da gefallen. Da sowas zu machen, ist dann vielleicht nochmal so ein erzählt sich da nicht so einfach. Aber ich habe komplett vergessen, dass bei Witcher alle durchgedreht sind.
Aber du schränkst dich auch wahnsinnig ein, weil du natürlich, einerseits spoilerst du die ganze Zeit, weil du halt natürlich dann, wenn du jetzt in der dritten Staffel bist bei Colin und Penn und weißt halt schon, okay, was weiß ich, keine Ahnung, in der 5. Staffel gehen wir dann zu Francesca. Aber Francesca ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt schon längst in Schottland. Und das müssen wir auch erwähnen, weil das nämlich irgendwie so ein bisschen ein Teil irgendwie von der Geschichte dann irgendwie ist, ne?
Und im Buch, also also wenn es zu Francescas Buch kommt, weißt du das dann auch, dass das sozusagen dann alles aber auch nochmal erzählt wird, was man eigentlich schon aus.
Also ich habe Francescas so Buch noch nicht gelesen, so, ne?
Okay.
Ich habe jetzt wirklich nur das Colin und Penn Buch fast bis zum Ende gelesen, weil ich halt verstehen wollte, wie funktioniert das eigentlich in den Büchern. Also das ist halt so die eine große Sache, wo ich halt gemerkt habe, okay, du kannst es. Eigentlich dramaturgisch ist es schon schlau, wie sie es gemacht haben. Da gibt es einen Grund für, warum sie das so machen, wie sie es machen. Warum sie auch entschieden haben, dass die beiden früher zueinander finden und nicht erst nach 10 Jahren irgendwie auf dem Heiratsmarkt.
Ah, ist schon lange auch, ne? Also ich muss sagen, ich finde jetzt mit der strukturellen Info, finde ich es eigentlich auch jetzt ohne die Bücher gelesen zu haben, irgendwie klingt das nach einer spannenderen Entscheidung oder schlaueren Entscheidung. Aber gut, vielleicht muss ich die Bücher auch noch mal lesen. Oh nein.
Genau, also das ist so die eine große Sache. Und ich glaube, die andere große Sache irgendwie auch noch mal irgendwie auf das Buch irgendwie hin und warum da irgendwie auch andere Sachen, finde ich, sinnvoll geändert worden sind, ist halt das Buch. Das Buch jetzt ist irgendwie, glaube ich, auch schon 20 Jahre her, dass das veröffentlicht worden ist. Müsste ich mal gerade rausfinden, wann ist das eigentlich rausgekommen?
Doch, die waren auf jeden Fall Anfang der 2000er, die Bücher. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das genau rausgekommen ist. So
2002.
2006?
Ja, 2002, also echt schon 20 Jahre her. Da sind wahnsinnig viele Sachen drin, die ich echt problematisch finde. Aus der heutigen Sicht. Und ich meine, das ist krass irgendwie, ne, dass wir jetzt schon wieder irgendwie von was reden, was halt in den 2000ern passiert ist. Aber um dir mal so ein Beispiel zu geben, die Sexszene zwischen Colin und Penn, da sagt sie literally, du kannst alles machen, was du willst mit mir. Du kannst mir gar nicht wehtun. Das ist natürlich richtig schwierig, sowas in einer Romanze zu erzählen, wenn du eine Sexszene zwischen einer Frau und einem Mann erzählst und das deinen Leserinnen vor allen Dingen mit auf den Weg gibst, dass ein Mann bei einem, also gerade weil sie sich lieben, dass ein Mann beim Sex nie irgendwie gewaltvoll, also es kann gar keine Gewalt sein, weil er sie ja liebt. Das ist eine schwierige Message.
Vor allem, ja, total. Oder selbst, also das ist schon eine schwierige Message, aber ich finde die Message von, es kann gar nicht wehtun, und dann finde ich jetzt auch schwierig.
Ja,
also,
aber ja.
Ja, gut.
Und beides, ja, und es so spielt halt, also ich finde, da sind viele Sachen, wo ich halt sage, nee, es ist vollkommen richtig, dass das jetzt 20 Jahre später nochmal anders angefasst worden ist. Es funktioniert natürlich auch man hört ja ihre Gedanken die ganze Zeit natürlich, und es funktioniert natürlich auch voll viel darüber, dass sie jetzt ihm gehört.
Ja, okay, das klingt wirklich nach einigen Sachen, die man einfach heute nicht mehr adaptieren will, aber auch nicht adaptieren sollte vielleicht. Was aber trotzdem, um schon wieder vorzugreifen oder anzuteasern, einige Leute ja nicht so gut finden. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist bei der Staffel, es geht ja, also genau, natürlich geht es um Colin und Penn, aber ich finde, diese Staffel stand auch noch mehr als die anderen Staffeln so unter dem Stern von Freundschaft, aber auch so Mutter-Tochter-Beziehung. Das fand ich eigentlich ganz schön. Kommt das im Buch auch so rüber?
Nee, also was ich aus dem Buch jetzt so mitgenommen hatte, war, dass die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihr eigentlich nie so richtig aufgelöst wird. Und auch, ich meine, gut, die ganze Struktur ist ja auch anders, ne? Also ich meine, Eloise findet ja gar nicht raus, dass die Lady Whistledown ist. Colin findet das als erstes raus. Und vor allen Dingen, dass er rausfindet, dass die Lady Whistledown ist, führt zur Carriage-Szene.
Ah, okay, so andersrum.
Ja, also es ist halt komplett andersrum. Und ich finde, auch das ist natürlich,
da haben wir schon drüber gesprochen.
Also ich glaube, das ist ja genau das, was in der Serie halt eigentlich total schön ist, dass es halt eigentlich genau das benutzt, um auch diese Dreiecksgeschichte zwischen den Dreien irgendwie so zu erzählen. Und ich glaube, das ist halt auch wieder was, also wenn wir jetzt darüber reden, dass Colin und Penn zu wenig Screentime bekommen haben, ich finde, Penelope und Eloise haben zu wenig Screentime bekommen im zweiten Teil.
Ja, weil ich finde nämlich, im ersten Teil war das ja sehr im Vordergrund, also halt, wie werden sie sich wieder anfreunden? Da haben wir auch drüber gesprochen, was muss da noch passieren und so. Ich hatte irgendwie gedacht, also man sieht jetzt ja im zweiten Teil, dass Eloise halt wirklich anfängt zu verstehen oder anfängt nachzuvollziehen, warum Penn das alles macht, und dass eben quasi, was Penn macht, eigentlich nur eine andere Art und Weise ist, so unabhängig zu sein, sozusagen, die, also es ist im Prinzip immer noch die gleiche Herangehensweise ist, die Eloise eigentlich auch hat. Aber es gab halt nie so eine, weiß ich nicht, nochmal eine finale Aussprache. Also sie hat es ja nie direkt angesprochen. Es war dann so ein bisschen so, es ist in so ganz vielen kleinen Momenten so ein bisschen angeklungen, und in jedem kleinen Moment haben sie sich ein bisschen mehr angenähert irgendwie. Aber genau, da Eigentlich auch ein bisschen schade, weil ich glaube so, ich weiß nicht, so ohne vielleicht ein paar andere Side-Stories hätte man da auch, aber was hätte man dann gestrichen? Aber ja, du hast recht, das fand ich auch ein bisschen schade. Ich bin natürlich sehr froh, dass sie sich wieder verstehen, finde ich. Das finde ich, ich liebe es, ich finde es gut. Auch wenn man irgendwie jetzt noch merkt, dass es vielleicht noch ein bisschen vorsichtig ist, irgendwie alles. Freundschaftsgeschichte fand ich gut. Apropos Freundschaft, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe, als ich noch nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich gesagt habe, naja, gut, also erstmal, ja, ich habe gesagt, ich shippe Eloise und Cressida. Ich möchte mich davon distanzieren. Ich bin immer noch der Meinung, ich finde es richtig cool, was sie aus Cressida gemacht haben. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es cool, dass wir ein bisschen mehr Hintergrundwissen kriegen, warum sie so ist. Also, dass wir es wirklich echt gut nachvollziehen können, wie sie zu der Person geworden ist, wie sie geworden ist. Und jetzt auch in Teil 2, da schlägt sie ja einfach noch um sich. Und es ist irgendwie total, es ist nicht mehr dieses, was man vielleicht in Staffeln davor hatte, so, oh, Cressida, Mann, ist sie doof, sondern man denkt sich halt, Mann, ist sie doof, ich kann es verstehen, aber Mann, ist sie doof. Und das ist ja wirklich ein sehr, das war wirklich auch ein sehr abruptes und trauriges Ende, da auch wieder, um auf die Freundschaft zurückzukommen, zwischen Eloise und Cressida. Aber jetzt war Cressida einfach, man weiß halt, warum sie es macht, aber jetzt war sie einfach so gemein. Jetzt würde ich sie gerade niemand mehr shippen. Also in der nächsten Staffel wieder. Ich wäre auch bereit gewesen, immer noch ich dachte halt, sie kriegt diese Staffel schon ihren Handlungsstrang, dass sie wieder akzeptiert wird, dass sie sich so redeemen kann. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Teaser mit Lord Dabbling, der einfach komplett verschwunden ist vom Erdboden. Das finde ich total super. Ich weiß nicht, ist dir das auch gleich aufgefallen? Ich habe das am Ende so gedacht. Ich dachte so, wo ist der Junge hin?
Der wollte doch auf seine Forschungsreise.
Ja, aber dann hat er sich echt sang- und klanglos aus der Situation gezogen, würde ich sagen. Ich dachte echt, vielleicht kommt er ja wieder in Staffel 4 und dann kann Cressida irgendwie in die Gesellschaft zurückfinden. Um hier nochmal meinen Monolog zu beenden, Laura, können wir uns darauf einigen, dass die beste Szene der ganzen Staffel war, als Cressidas Tante zu denen nach Hause gekommen ist und einfach eiskalt gesagt hat,
warm.
Boah, ich verstehe, warum Cressida so geworden ist, wie sie ist. Es ist einfach zu warm in dieser Wohnung.
Ich weiß.
So einfach ein ultra geiler Kommentar. Also auch so komplett absurd. So natürlich ist es der Grund, warum. Also alles lässt sich darauf zurückführen, dass Cressidas Mutter oder Cressida die Heizung, den Ofen so hochgedreht hat.
Ja, auf jeden Fall. Aber ist es zu warm? Bezieht sich das auf die Temperatur? Ich habe das eher so verstanden als Inneneinrichtungstipp. Es ist einfach zu warm hier, weil ich finde, dass die Architektur eine riesengroße Rolle bei Cressidas zu Hause spielt. Ist ja wahnsinnig erschlagend, wobei ich zum Beispiel ihr Zimmer mega cool finde. Also das ist halt, also man merkt so richtig irgendwie, also darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, ne? Dieses Ganze, dass halt ihre Kostüme und auch ihre Frisur und so weiter. Es gab so einen TikTok, was wir gesehen hatten, wo gesagt wurde, sie erinnert halt einfach irgendwie an so einen eingeschlossenen Vogel, der irgendwie im goldenen Käfig sitzt. Mhm. Und ich glaube, ja, absolut, ja, das ist so, ihre Kostüme sind ja absolut wild, so.
Man könnte auch ihre ganzen Schulterpuff-Dinger so ein bisschen so interpretieren, nicht so als Vogel, sondern auch sie will sich, sie Leute von sich wegstoßen und so nicht so an sich ranlassen und so ein bisschen so quasi durch ihren Look so, also sozusagen eine Stärke symbolisieren, die sie eigentlich innerlich gar nicht so hat.
Ja, total.
Um mal in die Kostümanalyse hier einzusteigen.
Naja, und man sieht das halt in ihrem Zimmer auch so ein bisschen, ne, weil sie da ja, das ist da wo sie ihre Experimente dann irgendwie so macht und dann hat sie da so ein paar Kleider, die da so ausgestellt sind und hat irgendwie so ihren Schminktisch da irgendwie und man merkt so richtig, wie sie sich so eine Uniform anlegt. Also dieses Zimmer ist so richtig so, hier wird ausgestattet. Und das fand ich...
Hier wird ausgestattet. Cressida, hier wird ausgestattet.
Ich muss aber sagen, also ja, das fand ich eine richtig tolle Szene. Mein Lieblingsmoment in dem zweiten Teil war definitiv Now Wally, the Bugs!
Ja, das war wirklich süß. Da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen zu, dann vielleicht wieder zu Penelope reisen gleich. Aber ich fand das irgendwie so einen schönen Moment, weil damit hat ja sozusagen, ich habe ihren Namen vergessen. Prudence ist die andere, ne? Penelope, Prudence und die Bird, die Bug-Lady. Also die Bug-Schwester hat auf jeden Fall quasi in der Situation eigentlich Penelope so ein bisschen gerettet irgendwie. Oder halt so ein bisschen den Fokus von ihr genommen. Und ob es jetzt mit Absicht oder aus Versehen war, ich glaube, es war sogar eigentlich mit Absicht, fand ich irgendwie total
Philippa
süß.
Philippa heißt sie, oder?
Aber Philippa, ja genau, Philippa. Aber um nochmal auf Cressida zurückzukommen, ich sehe immer noch eine Möglichkeit, wie, also Cressida war halt super gemein, ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, aber ich sehe für die Serie immer noch eine Möglichkeit, dass ich sie da rausziehen kann. Und ich habe gerade, also nein, erstmal um den Gedanken zu beenden, es wurde ja noch so ein bisschen auch vorher, also so ein bisschen angeteasert, es wurde ja einmal in der Szene gesagt, so, oder ich glaube, Colin meint, dass ihr so die und die Sache, da bist du ja eigentlich ähnlich wie Eloise irgendwie, mit, als sie irgendwas, glaube ich, mit Frauenrechten oder Feminismus gesagt hat. Und,
naja, sie macht ihn darauf aufmerksam, dass es halt einfach, dass er halt einfach eine ganz andere Situation, in einer ganz anderen Situation sich befindet.
Und viel mehr Freiheiten hat. Und das klingt ja wirklich sehr nach Eloise. Also sie muss natürlich, also Cressida muss natürlich jetzt in Staffel 4 auch irgendwie was machen, um so das Vertrauen zurückzugewinnen. Aber was ich gerade gedacht habe, sie ist doch, wo ist sie nochmal? In Wales, ne? Bei ihrer Tante?
Ich glaube, ja.
Und ist das vielleicht in der Natur, Laura?
Und kann sie da, weißt kann du, sie noch? Kann es sein, dass das, wo Black Deppling rumstampft, im Moor?
Genau. Vielleicht treffen die sich im Moor in Wales.
Ich glaube, in den Büchern ist sie gar nicht mit ihm. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, in den Büchern gibt es ihn gar nicht. Aber wahrscheinlich ist es auch wieder...
Nicht. Das gibt ihn auch in der Serie quasi nicht, aber ja.
Ja, Cressida. Genau. Also ich finde, Cressida ist so, ich finde es mega interessant irgendwie, wie sie erzählen in einem zweiten Teil. Und vor allen Dingen, man merkt halt einfach, sie ist mega am versucht rauszufinden, wie sie aus dieser furchtbaren Situation rauskommen kann. Und das ist ja auch, also wiederum auch ganz anders als in den Büchern, wo sie ja schon verheiratet ist. Wo es aber darum geht, dass sie nicht mehr so viel Geld hat. Also das hat ein finanzielles Motiv, warum sie sich dann als Lady Whistledown ausgibt.
Hat sie ja jetzt auch ein bisschen, weil sie jetzt sozusagen das Geld ja will, um
frei zu sein. Und es wird natürlich anders, also es wird anders erzählt in der Serie. Und das hat halt natürlich wieder was damit zu tun, dass wir 20 Jahre später sind und dass sich da auch das Thema natürlich irgendwie verändert hat. Und gerade Eloise und Penn und Cressida, da sind ja genau auch diese jungen Frauen, die eigentlich am meisten mit diesen gesellschaftlichen Strukturen im Konflikt stehen. Und versuchen, einen Weg für sich selbst zu finden, wie sie da irgendwie in diese Gesellschaft auch reinpassen. Und jede von denen handelt das natürlich ganz unterschiedlich. Und ich finde es aber mega schön, das mit anzusehen, weil ich glaube, also das sind die Momente, wo ich halt sage, da ist die Serie super spannend. Und ich glaube, das ist aber alles, und ich meine, das hat halt wirklich, wie gesagt, was damit zu tun, dass da so, so viel passiert. Ich glaube, es sind alles Momente, die sind eigentlich in der Serie da. Und ich glaube, man muss es nochmal sich anschauen, um zu gucken, okay, wie setzen sie das? Weil ich meine, wenn wir, und das hat halt wirklich auch was damit zu tun, wenn wir die Serie schauen, dann haben wir natürlich riesengroße Fragezeichen erstmal im Kopf. Ne? Das große Fragezeichen ist jetzt im zweiten Teil natürlich die ganze Zeit, kommt da jetzt noch irgendwas dazwischen? Werden Colin und Penn doch noch irgendwie scheitern? Und wenn du das unter diesem Aspekt guckst, die Serie, dann wartest du, also dann hast du gar keine Zeit, dich auf diese kleinen Momente zu fokussieren.
Das wollte ich auch gerade sagen, dass ich glaube, es ist auch super der Unterschied, ob man, also natürlich ist es ein Unterschied, aber in dem Sinne noch viel mehr, ob man die Serie als Buchfan guckt oder so als Fan, der das wirklich nur guckt für diese Romanzen. Oder halt als so, Mensch, warum gucken wir das eigentlich? aus diversen Gründen. Also ich gucke es halt auch gerade wegen solcher Momente. Zum Beispiel habe ich mich auch mega gefreut, genau, weil du gerade angesprochen hast, wie halt Eloise, Penn und Cressida als Frauen in der Gesellschaft so quasi damit umgehen und wie sie sich da einfinden und vielleicht auch irgendwie ein bisschen befreien können. Dass das auch so dieser Season so gespiegelt wurde durch die Mütter von denen, also durch Violet und durch
Portia.
Portia, genau. Das ist auch kompliziert, dass die alle mit P anfangen. Jetzt haben sie auch noch Kinder bekommen, die alle mit P anfangen. Also irgendwann geht's auch mal. Aber das fand ich irgendwie gut, dass man halt auch noch mal sozusagen diesen inneren Kampf oder diese ja, diese Schwierigkeit auch noch gesehen hat, also in den älteren Frauen, und dass die halt auch irgendwie versucht haben, so damit umzugehen und sich da irgendwie ihre kleinen Nester zu bauen oder halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten da irgendwie agiert haben. Und ich finde, deswegen natürlich gucke ich Bridgerton auch für die romantischen Storylines, aber halt auch einfach, also ich halt schon um das Ganze drumherum und genau, eben diese kleinen Momente.
Ich glaube schon auch, dass ich einen großen Teil, also die Bridgerton würde für mich nicht funktionieren ohne diese Frauen-Slay-Momente. Weil das sind die Momente, wo ich wirklich dabei bin. Und natürlich auch diese kleinen, lustigen Momente, die sie einbauen, wie zum Beispiel eben Nawali the Bugs.
Oh, ich liebe, ich habe ja schon eben gesagt, dass ich die ganze Featherington-Familie diese, also in den ersten vier Teilen einfach noch viel mehr liebe als vorher. Und in den letzten vier Teilen einfach, ich finde auch einfach die Männer von denen so witzig. Ich liebe die alle. Ich
finde auch großartig.
Das ist wirklich unterhaltsam.
Und ich finde auch, ich bin auch einfach ein riesengroßer Fan irgendwie von Lady Featherington. Also es ist einfach, wie sie gezeichnet wird und wie viele Nuancen sie bekommt und, wie sie, also gerade dieses Ganze, ne, diese Szene irgendwie mit ihr und Colin, wenn sie irgendwie sagt, bist du eigentlich dumm? Warum hast du das jetzt gemacht? Lord Ebling war ein absolut valider Choice. Warum willst du das Risiko eingehen und jetzt irgendwie mit dem Bachelor irgendwie von der Season irgendwie unbedingt irgendwie durchbrennen? Das ist doch total, das ist doch Quatsch. Das wird doch alles irgendwie auseinanderbrechen. Und natürlich sieht sie das komplett aus ihrer Perspektive. Und ich finde es natürlich mega geil, dass dann Colin reinkommt und irgendwie in dem Moment dann sagt irgendwie so, nein, es ist ein Love-Match, hör auf. Und aber, dass sie den Moment bekommt, das danach zu verarbeiten und tatsächlich zu sagen irgendwie so, okay, ja, das wusste ich nicht, ich habe damit nicht gerechnet und ja, und weißt du was, ich habe wirklich zu wenig Aufmerksamkeit auf meine Tochter Penelope gerichtet. Ich habe immer gedacht, Penelope, weil sie wahrscheinlich ihr auch am ähnlichsten ist, die kommt schon irgendwie klar. Philippa und Prudence, das sind die Problemkinder, die muss ich irgendwie vermitteln.
Die muss man mit so einem Laserpointer mit der Katze immer so wieder zurück auf den Weg irgendwie bringen. Nee, aber das fand ich halt, das wird, also jetzt, ich meine, klar, die Folgen sind gestern rausgekommen. Ich habe mich jetzt, habe jetzt quasi nur von gestern und heute die Kommentare gelesen. Aber das kam jetzt in der Diskussion, also habe ich noch nicht so gelesen, also wie schön eigentlich, was für eine schönen Handlungsstrang Portia eigentlich hatte, aber auch Prudence zum Beispiel, dass Prudence sich da auch weiterentwickelt hat und zum ersten Mal so anerkennt, irgendwie, genau, was Penelope da macht und dass sie einfach auch wirklich ehrlich glücklich ist. Da gab es ja diesen Moment, wo Penn zu ihr meint, oder wo sie mit Penn geredet hat, ihr gratuliert hat und als Portia daneben stand, dann ist Portia weggegangen und Penn meinte ja so, und jetzt kannst du sagen, was du wirklich sagen willst. Und hier Prudence ist dann halt total verwirrt und ist, oder nicht total verwirrt, aber so kurz Stockkursen ist so, nee, ich wollte das wirklich, ich meinte das wirklich so. Und Penn so, oh, okay, neue Schwesterdynamik
das unlocked. Das hat mich an Dudley und Harry erinnert.
Stimmt, ja, genau, an die Händeschüttelszene. Oder, you're not a waste of space. Ja, das stimmt. Wollen wir noch kurz über die Auflösung von Lady Whistledown reden und dann zur Kritik an der Serie kommen? Wie fandest du jetzt im Endeffekt, wie es gelaufen ist mit Lady Whistledown? Das war jetzt ja schon ein bisschen dramatisch, Laura. Also ich muss sagen, ich fand es irgendwie ganz cool, weil es war so ein bisschen in dieser Folge oder diese Penelope hat ja diese Rede gehalten und quasi sich direkt auch an die Königin gewandt und gefragt, ob sie das machen darf. Und es war irgendwie so ein schöner Abschluss für diesen Strang, den Penelope halt hatte. Also, dass man einfach da nochmal gesehen hat, wie sehr sie sich weiterentwickelt hat und wie selbstbewusst sie jetzt geworden ist. Und dann gab es ja auch diese schöne Metapher mit den Käfern, die dann zu Schmetterlingen geworden sind. Und dann steht Penelope da. Also, ich finde, ich habe erst irgendwie Angst gehabt, was passiert, wenn, noch nicht Angst, aber ich habe mich gefragt, was passiert, wenn Penelope wirklich, also wenn es wirklich rauskommt, dass sie das ist und die ganz, und alle Leute das wissen, aber die Art und Weise, dass sie halt selbst, also sich dahingestellt hat und das selbst gesagt hat, hat das Ganze irgendwie cooler gemacht und auch so, dass ich jetzt nicht gelangweilt bin, dass man es jetzt halt weiß.
Ja, also ich kann auch ein Riesenunterschied zum Buch. Aber es ist ihr Moment.
Oh, okay.
Also es ist wirklich ihr Moment. Genau. Sie trifft die Entscheidung, anders als im Buch. Sie ist wirklich diejenige, die die das, ja, diese, die dieses ganze, sie besitzt diesen Moment. Und das ist halt so, so wichtig. Mhm. Nicht nur für ihren Charakter, sondern auch für uns als Zuschauerinnen, weil wir halt irgendwie merken, okay, das ist eine Auflösung, die brauchen wir auch. Und ich glaube, also jetzt nochmal irgendwie, im Buch ist halt Lady Danbury, weiß es, also ahnt es tatsächlich schon die ganze Zeit. Und die Freundschaft zwischen Lady Danbury und Penelope im Buch ist natürlich total schön. Das ist halt irgendwie was, was in der Serie jetzt gar nicht den Platz findet. Das ist aber auch irgendwo okay.
Ist ein bisschen ersetzt worden wahrscheinlich durch hier Mademoiselle.
Na, und Mademoiselle, ich dachte, ja, genau, ja.
Delacour.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, also erstmal mega, mega gut diese Geschichte zwischen Lady Danbury und der Queen, wenn sie dann irgendwie Schach spielen und dann irgendwie sie so nochmal irgendwie sie darauf hinweist, dass sie sagt irgendwie sehr, und was willst du denn überhaupt? Was willst du denn machen? Was willst du machen, wenn es rauskommt? Mm. Und ist es nicht viel schöner, irgendwie weiter das Spiel zu spielen? So. Und ich liebe ja die Queen grundsätzlich sowieso. Also die ist halt einfach, ja,
ist einfach so, so lustig
und ist einfach so cool. Und ich finde es halt so einen guten Moment einfach, wenn Penelope dann irgendwie sich offenbart und die Queen halt einfach, ihr Gesichtsausdruck ist einfach so.
Ja, ich finde, ich liebe diesen einen Gesichtsausdruck. Ihr könnt jetzt Laura nicht sehen, wie sie das gemacht hat, aber dieses, dass sie so ihren einen Mundwinkel so nach oben zieht und so ein bisschen die Lippen stürzt und so. Ich habe gerade was rausgefunden. Ich bin die Beste. Jetzt let's go.
Es ist tatsächlich, so, ich bin die Beste.
Ja, es ist, da freut sie sich so über sich selber. Und ich weiß, es ist so ein richtig ikonischer Gesichtsausdruck von ihr.
Ja, mega. Also ja, nee, also ich fand, und abgesehen davon irgendwie, ich hatte ja denn, ich hatte zu der Szene, hat in dir das Meerjungfrauen-Emoji geschickt, weil sie so ein geiles Meerjungfrauenkleid anhat. Das sieht, sie sieht so, ich meine, sie sieht eh fantastisch aus, Nicola Coughlin, über die ganze Serie hinweg, aber.
Total. Auch in der Hochzeitskleid. Wunderschön. Mega.
Aber diese Szene mit dem roten Lippenstift und diesem grünen Kleid, und sie kommt da raus und sie ballert und sie slayt und es ist geil.
Ich frage mich gerade in dieser Sekunde, ob es vielleicht auch eher ein Schmetterling-Outfit als ein Meerjungfrauen-Outfit sein soll.
Wahrscheinlich. Aber für mich ist es grün. Es ist Meerjungfrau.
Aber ich unterstütze auch die Meerjungfrau.
Ja, Ganzen. Wahrscheinlich, es macht schon mehr Sinn, dass es ein Schmetterling ist, wegen dem ganzen Thema von den Featherington-Tints. Du hast recht.
Ich war halt ein bisschen irritiert, als ich auf einmal so ein Meerjungfrauen-Emoji hatte in meinem Live-Ticker von Lauras Bridgerton-Geschichte. Aber ja, Lady Whistledown ist jetzt out, sag ich mal so. Die Katze ist aus dem Sack. Ich finde es auch, ich war ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil Julie Andrews spricht ja immer Lady Whistledown. Und dann wurde es ja, es hatten wir ja schon mal so einen Moment, wo es, als wir rausgefunden haben, dass es Penn ist, dass sich die Stimmen so überkreuzt haben. Und jetzt am Ende hat es ja auch wieder, zwischendurch hat es mal Cressida gesprochen, fand ich auch witzig. Dann hat es Penn gesprochen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es jetzt so der Übergang ist zu Penn spricht sie jetzt immer, weil Julie Andrews nicht mehr spricht. Und ich liebe Julie Andrews und ihre Stimme. Aber vielleicht hat man da auch schon ein bisschen, ich will es gar nicht aussprechen, aber vielleicht hat man da auch schon ein bisschen im Voraus gedacht, geplant. Soll ich es nochmal ansprechen? Julie Andrews ist ja auch nicht mehr die Jüngste.
Ja, aber es gibt ja AI.
Ja, stimmt. AI wird alles regeln, genau. Nee, aber ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt im Hinblick auf Staffel 4, wie sozusagen, Whistledown ist ja so das Element der Serie. Wenn es Lady Whistledown nicht geben würde, hätte die Serie, haben wir auch schon gesagt, ein komplett anderen Vibe eigentlich, komplett andere Struktur, da würde komplett anders funktionieren irgendwie auch. Dann wäre es eben einfach nur eine andere Regency-Serie vielleicht, plus ein bisschen mehr Sex vielleicht, ein bisschen mehr Romantik. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie in Staffel 4 draus machen. Und es war vielleicht auch ein ganz guter Übergang, um so ein bisschen über den Ausblick zu reden, denn am Ende der 8. Staffel ist etwas passiert.
Die 8. Staffel? Welche Staffel hast du denn geguckt?
Was? Folge 8?
Lisa,
die 8. Folge. Ja, Lisa, ich bin schon mal ich habe eigentlich schon die komplette Serie zu Ende geguckt. Ich halte mich jetzt nicht zurück mit den Informationen. Ich wollte aber eigentlich Folge 8 sagen. Okay. Ich sag's, wie es ist. Laura, möchtest du uns erleuchten?
Ich fand's halt interessant. Also wir wollen jetzt über Francesca reden, ne?
Genau, Francesca und genau, dass es jetzt einen neuen Charakter am Ende gibt.
Naja, also bevor wir über Michaela reden, müssen wir über die Szene reden, die ja dem vorweg geht. Und das fand ich ja ganz interessant, weil ich dir das ja gestern auch die ganze geschrieben habe. Der Kuss, Lisa. Ich find's halt so interessant, ne? Also Francesca lernt irgendwie John Kilmartin kennen. Ich finde, die beiden sind mega cute miteinander, weil sie halt so kleine introvertierte Babes sind und die ganze Zeit irgendwie da so alleine irgendwie in der Stille irgendwie so ihr Glück finden. Wenn sie dann heiraten, ist ja der Kuss, den sie sich geben, bei der Zeremonie überhaupt der erste körperliche Kontakt, den sie austauschen.
Das ist mir auch erst in der Szene bewusst geworden, dass sie ja sich noch gar nicht
geküsst haben. Nein, weil dann nämlich, und jetzt, also ich meine, man kann ja über Violet einiges sagen, ne? Aber dass sie natürlich die ganze Zeit so ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf hatte, hatte natürlich auch was damit zu tun, dass sie sich die ganze Zeit gedacht hat, okay, aber so eine richtige Chemie zwischen den beiden, also es gibt nicht irgendwie, es gibt nicht die Passion, so. Was ja auch ganz lustig ist, ist, dass ja in dieser falschen Lady Whistledown genau darüber ja sich auch dann irgendwie lustig gemacht worden ist, dass die Bridgertons ja immer irgendwie zu viel Passion haben und die ganze Zeit irgendwie sehr viel Sex haben. So.
Ja, oder
und
genau.
Das ist ja das Interessante daran, dass ja genau die beiden nicht darüber bonden. Also die sind wirklich, die haben was anderes miteinander, was ja auch absolut schön und valide ist. Aber in dem Moment, wo sie sich küssen, in ihrem Blick siehst du, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Ich dachte erst, dass es daran liegt, dass weil sie eben so introvertiert ist und dass ihre ganze Familie zuguckt. Das ist dass sie sich deswegen unwohl fühlt bei einem Kuss. Aber jetzt in Hinblick auf das jetzt, was du gerade meintest.
Das ist, also ich habe das auch sofort anders gelesen. Ich habe in dem Moment, wo sie ihn küsst, habe ich nur gedacht so, oh. Das ist der Moment, wo sie realisiert, ja, na klar, sie haben eine total enge Verbindung miteinander und ich meine, die werden auch eine gute Zeit miteinander haben, so für die Zeit. Aber ich meine, wir sind ja jetzt, also da, es kommt jetzt gleich so ein massiver Spoiler, den ihr nur wissen könnt, wenn ihr entweder die Bücher gelesen habt oder auf Social Media gewesen seid. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, dann müsst ihr euch mal auf jeden Fall 30 Sekunden, ihr müsst mal 30 Sekunden skippen. So, ab jetzt. 30 Sekunden. Also er stirbt ja, ne? Und sie lernt ja dann irgendwie, also in dem Buch ist es dann so, dass sie seinen besten Freund Michael kennenlernt. Und jetzt wurde aber Michael natürlich vorgestellt als Michaela. So. Und das ist natürlich, es ist natürlich, erstens mal irgendwie regt es natürlich Leute jetzt irgendwie auf, weil das ein Gender-Swap ist. Aber da müssen wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Aber es ist natürlich irgendwie in dem Moment irgendwie, was zwischen den beiden da irgendwo ist, ja auch interessant, dass diese erste Heirat oder diese erste Ehe, die sie da führt, eben nicht der Love Match ist. Also so wie ihre Mutter das tatsächlich auch die ganze Zeit eigentlich irgendwie so gefühlt hat, ne?
Ja, ich finde das eigentlich auch, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. There's much to unpack. Also erstmal finde ich es eigentlich auch ganz cool, so eine Geschichte, oder fände es ganz cool, so eine Geschichte zu erzählen, die eben genauso ist. Man trifft jemanden, man mag die Person, aber es ist vielleicht eben nicht die eine Person, oder vielleicht ist es sogar erst die eine Person, dann ist sie es nicht mehr. Das ist ja eigentlich komplett realistisch. Und in diesem ganzen Bridgerton-Kosmos, wo es immer um die perfekte Liebe geht, fehlt das ja eigentlich auch geradezu. Jetzt gibt es natürlich eine große Änderung in der Serie, dass Michael zu Wie spricht man sie dann auf Englisch aus? Michaela vielleicht, dass sie sozusagen, genau, es eben diese Änderung gab. Und genau, ich habe da ehrlich gesagt erst gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich wusste das auf jeden Fall, dass genau eben was mit Michael passiert. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass es eben Gerüchte gibt oder nach Teil 1 Gerüchte gab, dass sie das eben ändern, wo auch immer die hergekommen sind. Da war ich irgendwie, aber ich habe mir in dem Moment, als es passiert ist, war ich so, die haben es also gemacht, okay. Und dann bin ich online gegangen und das unter den Bridgerton, die Bridgerton-Posts waren on fire. Die Leute waren sauer, Laura. Da ist einiges abgegangen. Also da gab es diverse Kommentare. Und ich muss sagen, es gab ein paar, die ich auch verstanden habe. Und zwar ist es ja anscheinend so in dem Buch, dass es sich in dieser Geschichte zwischen Michael und
Francesca,
danke, dass es zwischen Michael und Francesca eben auch darum geht, dass, jetzt wieder Buchspoiler an der Stelle, Francesca anscheinend keine Kinder bekommen kann. Und Michael, aber es geht so ein bisschen darum, dass Michael halt sie trotzdem cool findet. Oder ich weiß nicht, ob es auch schon mit, ich vergesse gerade die ganzen Namen, ob das auch schon mit John dann so ist. Aber auf jeden Fall geht es so ein bisschen um Francescas Reise, eben damit klarzukommen, dass sie eben unfruchtbar ist und auch mit quasi damit klarzukommen, dass ihr Mann stirbt. Das sind halt sehr viele schwere Themen. Und ich glaube, dass viele der LeserInnen von, oder Leserinnen wahrscheinlich von Bridgerton sich da irgendwie viel mit identifiziert haben in den Büchern. Also so kam das von den Kommentaren für mich rüber, dass da sehr viele Leute an dieser spezifischen Storyline hängen. Dass es vielleicht erstmal gar nicht so unbedingt darum geht, dass ein Geschlecht gewechselt wurde oder dass es eine queere Story, also bei einigen geht es nicht darum, dass es eine queere Storyline werden könnte, sondern darum, um diese eine Geschichte. Und dass sie das halt vermissen, weil das halt auch eben eine Repräsentation ist. Ich kann mich gerade nicht so dran erinnern, oder es gibt sicherlich welche, aber so Sachen wie ja, Frauen, die mit Unfruchtbarkeit umgehen zum Beispiel, ist eigentlich thematisch eher sowas für so einen Arthouse-Film, so einen Indie-Film. Und deswegen kann ich das, diesen Punkt total nachvollziehen. Aber es gab, aber es gab auch diverse Kommentare, wo ich schon wieder dachte, okay, ja, ihr seid massive Buchfans. Ich kann bis zu einem gewissen Grade auch verstehen, dass man über Änderungen an Büchern enttäuscht ist. Aber so ein paar Kommentare gingen echt auch wieder in eine sehr schwierige Richtung, wo ich mir halt auch mich gefragt habe oder mir ziemlich sicher war, dass es da nicht drum ging, dass diese Storyline geändert wurde, sondern eben, dass vielleicht ein Hauptcharakter der Serie queer sein könnte. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Laura. Ja. Oder wie stehst du eigentlich auch zu dieser Änderung vielleicht?
Ich finde es gerade total schwierig, weil erstmal jetzt auf der Basis dessen, dass ich das Buch nicht gelesen habe, finde ich die Änderung gut. So, weil zum Beispiel, also jetzt in Romancing Mr. Bridgerton ist halt Violet zum Beispiel immer irgendwie so ein bisschen bedrückt darüber, dass Francesca halt aus Schottland nicht wegkommt. Also die wohnt da irgendwie alleine auf ihrem Schloss in Schottland und alle so, was macht die denn da die ganze Zeit? Ja, natürlich ist sie mit einer Frau zusammen und ist halt in Schottland happy. So, das ist halt, also erstmal fand ich das jetzt so im ersten Moment so, ah ja, okay, das macht total Sinn. Natürlich, ja, das ist der Grund, warum sie da irgendwie auf ihrem Schloss bleibt, ja, weil sie da halt irgendwie die Freiheit irgendwie hat. Und ich glaube, das ist halt das, was zum Beispiel in den Kommentaren noch gar nicht irgendwie, finde ich, gefallen ist. Das ist ja natürlich auch ein total, dass es in dieser Änderung natürlich auch einen total guten Moment eben haben kann. Und dass du eine Geschichte auch aus dem Aspekt natürlich anders erzählen kannst, dass du halt erzählst, okay, diese Frau hat halt eben durch die Gesellschaft gesagt bekommen, okay, du musst halt einfach einen Mann heiraten, weil so ist es halt eben einfach als Frau besonders, ne? Also ich meine, wir sehen auch in der Serie, dass es für schwule Männer in der Zeit am Ende des Tages, weil Männer halt einfach mehr Freiheiten hatten, wahrscheinlich ein bisschen einfacher war, sich das damit konfrontiert zu werden erstmal. Ich glaube, es ist per se nicht einfacher, also bevor ich hier was ganz, ganz Schlimmes sage, es ist per se nicht einfacher gewesen. Aber ich glaube, die Konfrontation, das zu sehen, dass es das gibt, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen naheliegender gewesen, als dass du ein lesbisches Paar irgendwo einfach so triffst, ja, oder überhaupt irgendwie als Frau damit konfrontiert wirst, dass es das gibt. Und dass diese Gefühle, die man da hat, dass die normal sind und ich glaube, das fände ich super interessant, das in der Serie weiter rauszufinden. Und das ist auch, finde ich, eine total starke Geschichte. Aber dann eben auf der anderen Seite, wenn man eben in den Büchern dann eine Geschichte hat, dass diese Frau für sich irgendwie verarbeiten muss, dass sie eben keine Kinder bekommen kann. Es ist ein immens großer Teil von Frau sein, dass es gibt einfach so viele Frauen, die das irgendwann für sich rausfinden. Und ich finde, in der Gesellschaft reden wir so wenig darüber. Und ich kann total nachvollziehen, ja, wenn man dann sagt, okay, da gibt es diese Geschichte, die hätte das mal in den Mainstream reingebracht, die hätte das mal auf Netflix gebracht. Und das wird uns jetzt weggenommen, einfach weil du diese Entscheidung natürlich in dem Moment rausnimmst, wenn du sagst, okay, der Love Interest ist eine Frau. Und ja, du wirst natürlich in dieser Geschichte trotzdem erzählen können, dass Francesca sich dann damit auseinandersetzen muss, dass sie keine Kinder haben wird, aber aus einem anderen Grund.
Ja, ich meine, genau, es gibt ja auch trotzdem noch diese Trauergeschichte. Aber ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht in dem Fall besser gewesen wäre, einem anderen Charakter eine queere Storyline zu geben. Ich glaube, ich habe schon die ganze Zeit, also Eloise, denke ich, seit Season 1, also deswegen, ich habe sie auch mit Cressida geschippt, RIP zu diesem Ship, also dass man das vielleicht eher so hätte machen sollen. Ich meine, einerseits ergibt es ja, wie du gerade gesagt hast, schon irgendwie Sinn, dass man kann, sage ich mal, so diese, also viele Elemente aus Francescas Storyline kann man halt auch transferieren auf eine queere Storyline. Aber ich glaube wirklich, genau, das ist halt so eine spezifische Geschichte und wie wir genau gesagt haben, in den Mainstream-Medien vielleicht nicht so vorhanden, kann ich absolut verstehen. Gleichzeitig hat diese ganze Diskussion, nimmt die auch so wieder so ein bisschen einfach einen unangenehmen Spin an. Weil ich habe zum Beispiel auch einige Kommentare gelesen oder es gibt ja generell einfach, haben viele Leute Probleme damit mit queerer Repräsentation in Serien und Filmen. Das ist einfach so, ist einfach immer noch so. Ich muss sagen, manchmal, wenn ich länger nicht in Kommentare gucke, vergesse ich es ein bisschen, weil es gerade auf Netflix hat sich da auch, sage ich mal, eine Nische gesucht in dem Sinne, dass die eben wirklich in all ihren Serien inzwischen sehr, sehr divers sind. Und das dahingegen ist ja Bridgerton wirklich sehr undivers. Mhm. Also ich meine, Bridgerton, also alle Hauptfiguren, also es ist zwar auch divers von, also Hautfarben divers, aber es ist nicht queer divers und Hautfarben divers ist es auch nicht im Hauptcast, nicht so richtig. Also außer halt vielleicht die Männer, die sie heiraten. Und queere Repräsentation in Bridgerton. Ich habe jetzt ein paar Kommentare gelesen, wo einige Leute so waren. Ja, warum gibt's denn jetzt diese queere Storyline? Wir wollen Michael und ihr habt doch schon so viele queere Leute. Und ich denke mir so, wen haben wir? Also wir TM. Es gibt in der Queen Charlotte Serie, gibt es, kurzer Spoiler, 10 Sekunden für Queen Charlotte. Da gibt es ein schwules Paar oder zwei Männer auf jeden Fall, die was miteinander haben. Aber das ist halt eine Side-Story in einer Side-Serie. Ja. Das ist so dreimal verpackt. Und in Bridgerton haben wir genau jetzt eben Benedict, der halt, keine Ahnung, einmal was mit einem Mann und einer Frau jetzt hatte zusammen. Und da sind die Leute jetzt ja auch schon ausgerastet. So, was ist aus Benedict geworden?
Also ganz ehrlich, ich finde, über Benedict können wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene sprechen, weil ich finde, also erstens mal, Benedict wird mit dem ersten schwulen Charakter ja in der ersten Staffel schon konfrontiert. Und du merkst halt in dem Moment schon, dass er das auf jeden Fall ganz genau sich anschaut. Ne? Also das ist nicht so ein,
genau,
es ist nicht judgy, sondern es ist eher so, aha.
Das habe ich mich aber ganz ehrlich, das habe ich mich gefragt, als ich auch diese Kommentare gelesen habe. Ich war so, für wen ist das jetzt eine Überraschung, dass Benedict was mit einem Mann hat? In der ersten Staffel haben wir doch diese ganze Kunstwelt gesehen und so, sag ich mal, den Circle, in dem er ist und so. Und da hat man doch schon eindeutig gesehen, dass er interessiert ist. Wie ist das über die Köpfe der aller Leute anscheinend hinweggegangen?
Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ich glaube, also was ich wieder fair finde, ist, dass Benedict tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise jetzt über die drei Staffeln irgendwie immer wieder so den gleichen Story-Arc bekommt. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich halt so denke, okay, er stagniert da halt irgendwie so ein bisschen.
Total,
und gleichzeitig ist aber jetzt eben, ist es schon, finde ich, irgendwie auch so ein total wichtiger Moment für den Charakter, wenn er dann das erste Mal, wenn er das erste Mal Sex auch mit einem Mann hat, weil du halt merkst, das ist ein ganz wichtiger Evolutionsschritt irgendwie für ihn, das für sich rauszufinden. Und das finde ich wieder total stark. Und da verstehe ich die Kommentare halt wirklich überhaupt nicht, weil ich mir so denke, nein, also da sehe ich keinerlei Einschränkungen, warum das nicht so der Fall sein sollte. Auch wieder unter dem Aspekt, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Aber wie gesagt, ich meine, ich finde aber auch, also ich meine, letztendlich müssen wir auch nochmal darüber sprechen, dass die Mehrheit der Leute, die Bridgerton schaut, das Buch ja nicht gelesen hat. Das heißt, wir müssen auch nochmal darüber sprechen, dass eigentlich...
Ich weiß das gar nicht so genau. Ich habe das Gefühl, also jedenfalls diese ganzen Leute, die kommentiert haben, dass sie schon so Hardcore-Buchfans sind. Also ich glaube, in den USA ist das mega das Ding. Ich weiß das wirklich nicht. Ich frage mich wirklich, wie da der zuschauenden Anteil so ist.
Ja, das wäre vielleicht auch nochmal interessant rauszufinden. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil die Bücher jetzt auch nicht die Auflage haben, wo man jetzt sagen würde, okay, die haben jetzt, also ja schon, aber das ist jetzt, das ist absoluter Mainstream, das hat jeder gelesen, so wie Harry Potter. Und selbst bei Harry Potter gibt es halt irgendwie unter 10 Zuschauenden gibt es bestimmt einen davon, der die Bücher nicht gelesen hat, mindestens.
Ja, es gibt tatsächlich überraschend viele Leute, die diese Bücher nicht gelesen haben.
Ja, ja, genau. Man kriegt das dann immer so mit. Und es ist auch so lustig, weil ich glaube, sie das ganz lange nicht offen gesagt haben, weil sie immer so shame.
Ja, ich weiß, wir biegen hier gerade ganz kurz ab, aber ich muss sagen, Harry Potter passt gerade ganz gut, weil ich habe nämlich überlegt, als ich die Kommentare gelesen habe zu Michael, wie ich mich fühlen würde als Person, die quasi eine Buchreihe gelesen hat, die dann adaptiert worden ist und ob mir das schon mal passiert ist und ob ich damit irgendwas unzufrieden war. Und ich habe dann gedacht, okay, ein gutes Beispiel für mich ist ja einfach Harry Potter, weil das ist ja wirklich so die Buchreihe, die ich einfach geliebt habe als Kind, seit ich ein Kind bin und die einfach, also genau, einfach so einen hohen Stellenwert einfach hatte in meinem Leben. Und wenn da so endet, ich kann mich aber irgendwie nicht erinnern, dass ich dachte so bei so ein paar Momenten in den Filmen so, oh ja, okay, die Person fehlt jetzt, und okay, das haben sie jetzt so gemacht, ja, okay, ein bisschen schade, aber ich war jetzt nie so irgendwie gebrochen davon, dass irgendwas passiert ist.
Naja, und vor allen Dingen, also ich sag jetzt was ganz dramatisch ist. Ich finde, dass ganz oft bei Filmadaptionen und auch bei Serienadaptionen sie für mich die Sachen fixen, die ich in den Büchern schlimm fand. Und da reden wir ja ganz oft von Büchern, die halt wirklich schon in der Vergangenheit geschrieben worden sind und die einfach, wo es halt einfach in Sachen Frauenrepräsentation, in Sachen Queer-Repräsentation große Lücken gab. So, um das jetzt mal irgendwie. Ja. Und ich finde es dann halt interessant, wie, dass die Leute das nicht überreißen können, dass natürlich eine Adaption in die in ein anderes Medium auch eine Adaption in die heutige Zeit ist. Also es sind zwei Sachen, die da passieren. Und ich finde, du kannst eine Serie wie Bridgerton kannst du nicht erzählen. Und ich meine, das ist genau der Grund, warum das auch immer wieder kritisiert worden ist. Kannst du nicht erzählen ohne queere Repräsentation. Weil das ist halt so ein bisschen so, als würdest du, weil ich meine, das gehört zur Menschheit halt einfach dazu, egal in welchem Zeitalter wir uns befinden. Und für mich ist das dann halt eben so, als würdest du versuchen, eine Autobahn zu erzählen ohne Autos. Weil das ist halt so, ja, natürlich ist das Teil davon. Und wenn es in den Büchern nicht vorgekommen ist, hat das was damit zu tun, in welcher Zeit die Bücher geschrieben worden sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Buch ist meistens das Werk von einer einzelnen Person, währenddessen Serien und Filme sind die Werke von vielen Personen. Und wenn diese einzelne Person eben überhaupt gar keine Berührungspunkte hat mit Queer Culture, gar keine Berührungspunkte hat mit überhaupt irgendwie divers zu denken, sondern halt irgendwie eine weiße Person ist, die das dann halt komplett aus ihrer eigenen Perspektive schreibt, dann hast du halt am Ende ein Buch, was halt eben unglaublich eindimensional ist, was das angeht. Und wenn du es dann eben, und da sind wir bei der dritten Ebene von der Adaption, ne? Also Adaption in die Zeit, Adaption in ein anderes Medium, Adaption in einen Gruppenkontext. Und dann hast du mehr Perspektiven da drauf.
Und auch einfach, also ja, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, aber einfach auch eine Adaption, also es ist ja gar nicht das Ziel auch, eine 1-zu-1-Adaption zu machen. Also es ist ja sozusagen eine neue Sichtweise auf die Geschichte und da nehmen sich die Leute auch einfach kreative Freiheiten, also auch aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, aber auch einfach so, als kreative Person hast du vielleicht Bock, mit der Geschichte was anderes zu machen, weil du halt andere, neue, kreative Ideen hast und erstmal kreative Freiheit und ich habe einen Kommentar gelesen, das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, passt jetzt nicht so ganz zu der kreativen Freiheit, aber irgendjemand meinte so, Leute, beruhigt euch, Shonda Rhimes hat Julia Quinn sehr viel Geld dafür gegeben, dass sie machen dürfen mit der Serie, was sie wollen. Die darf sich jetzt nicht beschweren. Und das fand ich einen sehr realistischen Kommentar. Aber ich finde, in dieser ganzen, genau, dieser Online-Diskussion, die es jetzt eben gerade gibt, also wenn ich da so Kommentare lese, wie, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, dass eine Person geschrieben hat, so, in den Büchern gibt es keine queere Repräsentation und genau das ist es, was Bridgerton immer so toll gemacht hat. Oder in der Serie gab es bisher keine queere Repräsentation und genau deswegen mochte ich Bridgerton und das wird dann von 1000 oder 2000 Leuten geliked. Da muss ich mir aber auch mal, ich muss auch an der Stelle jetzt mal kurz ansprechen, das Thema Privileg und wer sich wie in Serien sieht, weil ich finde, das hat diese ganze Diskussion, die es darum gibt, wie sichtbar LGBTQ+-Menschen in Filmen und Serien sein sollen, erinnert mich sehr häufig an genau diese Diskussion, die es vor 10, 20 Jahren oder teilweise ja auch noch jetzt gibt, darüber, wie viele Frauen in Filmen und Serien mitspielen dürfen. Weil das ist ja wirklich auch eine erschreckend neue Entwicklung, dass sozusagen wir jetzt regelmäßiger Frauen in Hauptrollen oder Frauen, die einfach komplexe Charaktere sind, sehen dürfen. Also ich weiß noch, also genau, ja, vor 5 oder 10 Jahren, was man da dann alles gelesen hat, so, ja, warum kriegen wir jetzt schon wieder einen Film mit einer Frau? Warum sehen wir jetzt schon wieder eine Frau, die irgendwie, weiß ich nicht, sich mit irgendeiner Wissenschaft auskennt oder so? Und ich finde, Leute, die zu einer privilegierten Gruppe gehören, haben manchmal nicht so eine Weitsicht einzusehen oder haben es einfach nicht so auf dem Schirm zu sehen, dass sie eben so privilegiert sind, dass sie sich ständig auf der Leinwand sehen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel jetzt ja viele Männer so oft darüber nachdenken, wie sehr wir als Frauen zum Beispiel einfach Filme abstrahiert haben oder abstrahieren halt die ganze Zeit. Du siehst halt die ganze Zeit irgendwelche Filme mit irgendwelchen Badass-Männern als Hauptfiguren und halt dann hast du zwischendurch mal eine Frau dabei, die irgendwas Cooles macht, aber im Prinzip geht es halt immer nur um den Mann und dann bist du halt so als Person, du willst dich halt irgendwie dann mit der Geschichte verbinden und transferierst quasi sozusagen machst diese ganze Zeit diese Transferleistung zwischen, okay, das ist jetzt so ein Typ und der hat irgendwie, weiß ich nicht, sieht anders aus als ich, hat eine komplett andere Realität, sag ich mal, aber ich projiziere mich jetzt trotzdem auf dem, weil ich keine andere Wahl habe, weil es eben keine Frau gibt, die irgendwie diese 10 coolen Eigenschaften hat. Und das Gleiche, ich bin im Monologmodus, das Gleiche passiert ja auch jetzt bei queerer Repräsentation. Also dass straighte Menschen manchmal gar nicht so, ich weiß nicht, also ich glaube, auf einem gewissen Level nehmen es wahrscheinlich schon viele Leute wahr, aber ich glaube, viele Leute verstehen auch nicht, was das für einen Unterschied macht und dass man sozusagen die ganze Zeit, wenn man als queere Person, weiß ich nicht, heterosexuelle Paare sieht in Serien und Filmen, dass man eben die ganze Zeit dann auch diese Abstraktions- oder Transferleistung halt hat und dass es halt einen Unterschied macht. Und dann zu sagen, irgendwie, oh ja, ich mochte Bridgerton, weil es da keine queeren Leute gab, ist erstmal eine ziemlich beschissene Aussage, aber auch eine ziemlich privilegierte Aussage.
Also es ist, ja, unfassbar. Also das verstehe ich auch nicht und ich verstehe nicht die Leute, die das dann, warum dann so viele Leute das liken, aber auf der anderen Seite ist das Internet halt einfach auch mittlerweile einfach ein sehr, sehr hässlicher Ort und die Leute, die Hass teilen, bekommen halt den Zuspruch von anderen Leuten, die Hass teilen und die Leute, die einfach nur Liebe teilen wollen, die machen das schon gar nicht mehr, weil sie halt das Gefühl haben, oh mein Gott, ich muss mich da irgendwie, ich muss mich da irgendwie offenbaren einerseits. Und auf der anderen Seite auch, es fühlt sich halt wie so ein Kampf gegen Windmühlen an und man macht dann halt oft die Entscheidung, das dann eben nicht im Online-Raum zu teilen. Und ich würde aber trotzdem behaupten, dass die Mehrheit der Leute immer noch das befürworten, kein Problem damit haben.
Ich glaube, es gibt wirklich einfach sehr viele stille Leute, die jetzt eben gerade nicht in dem Diskurs sind und die einfach nichts schreiben. Also ich kommentiere ja auch so gut wie nie einfach Sachen. Aber ja, du hast recht, das Internet, manchmal will ich mir einfach nur einen Crazy Frog-Klingelton im Jamba-Sparbo runterladen, weißt du? Irgendwie ist das aus dem Internet geworden oder meine MySpace-Seite aufsetzen. Also es hat auf jeden Fall sehr viele Komponenten, gerade diese Diskussion. Wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass wenn man so ein eingefleischter Fan ist, dass das eine Abkehr von der Romanvorlage dann vielleicht aus auch wichtigen Gründen, die wir genannt haben, schwierig ist. Aber ich finde, man kann das auch ausdrücken oder diskutieren, ohne halt homophob zu werden oder vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Und außerdem wir wissen ja auch noch gar nicht, was passiert.
Ja, eben. Vier. Also ich meine, wir wissen überhaupt nichts und vielleicht am Ende des Tages irgendwie, also das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit irgendwie so dachte, gib den Kreativen hinter der Serie mal auch ein bisschen irgendwie den Raum, sich da irgendwie was Gutes auszudenken, weil ich glaube, das überlagert jetzt gerade irgendwie so diese Staffel irgendwie so sehr, aber auch, weil die Leute es überlagern. Ich finde nämlich nicht, dass es inhaltlich die Staffel überlagert. Weil ich meine, Francesca hat nicht so viele Szenen. Und jetzt wird da halt so ein riesen Ding draus gemacht, wegen einer 20-Sekunden-Szene. Und das ist schon absurd. Ja. Das finde ich schon wirklich, wirklich absurd, dass das dann die Diskussion so überlagert.
Ja, das haben auch einige Leute geschrieben, dass sie es eigentlich voll schade finden für Luke und Nicola, dass jetzt sozusagen deren Beziehung gerade gar nicht so viel Raum in dieser Diskussion einnimmt. Was mir gerade einfällt, wir bringen diese Woche, wenn ihr das hört, also Veröffentlichungszeitpunkt diese Woche, ein Video auf GigaTV Mac und das geht um die Serie The Acolyte, also die neue Star Wars Serie. Und da geht sehr viel darum, warum, also jetzt viel im Star Wars Kontext, aber glaube ich auch relativ interessant jetzt für diese Diskussion, woher das kommt sozusagen, dass auf manche Sachen mit so einem harten Backlash reagiert wird, also warum zum Beispiel jetzt in dem Fall Star Wars Fans so krass enttäuscht sind von Sachen und dann halt auch so ja empfindlich oder so hart auf Sachen reagieren. Also es geht da so ein bisschen um Erwartungshaltung, aber auch also ein paar Theorien einfach, psychologische Theorien, woran das liegen könnte. Und das ist vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz interessant. Das kann ich dann nochmal empfehlen. Und auch witzige Connection oder coole Connection zwischen diesen beiden Serien, dass die Showrunnerin von The Acolyte ist auch queer und die jetzt neue Showrunnerin von Bridgerton Staffel 3 ist auch queer. Also es ist ziemlich cool, finde ich, dass es so zwei große Serien sind, wo dann eben auch die Leute hinter der Kamera, die halt vielleicht nicht so häufig die Möglichkeit haben, im Mainstream Geschichten zu erzählen, dass denen eben jetzt so die Bühne geboten wird. Und ich finde es aber auch gleichzeitig erschreckend und aber auch interessant zu sehen, was für ein Echo es eben auf die Serien gibt. Also halt natürlich nicht nur aus den Gründen, aber
ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht nochmal auch ein Aufruf an diejenigen von uns ist, da vielleicht auch online, wenn wir es in uns haben, so ein bisschen gegenzuhalten. Also ich würde jetzt nicht einen Kommentarkrieg irgendwie anfangen, aber sondern einfach einen positiven Kommentar hinterlassen, der nicht auf den anderen Quatsch irgendwie eingeht. Und ich meine, wie gesagt, also es gibt halt eben, und da haben wir ja eben gerade drüber gesprochen, es gibt eben auch bestimmte Bereiche, wo man auch konstruktive Kritik äußern kann. Sicherlich irgendwie auch jetzt eben an dieser Serie. Und das ist dann auch wieder okay. Aber es muss halt nicht, es muss einfach nicht so ausarten. Und ich glaube, ja, da ist dieses Video auch ein richtig gutes Beispiel dafür, wie das eben bei anderen Franchises und anderen Fandoms irgendwie so funktioniert und auch warum wir das so viel jetzt im Moment gerade sehen, ne?
Du hast total recht. Also auch jetzt so, sage ich mal, dramaturgische Schwächen oder Drehbuchschwächen oder sowas, das kann man dann ja auch unabhängig betrachten von irgendwie, weiß ich nicht, Repräsentation zum Beispiel.
Muss man.
Also das heißt jetzt ja echt nicht, dass man...
Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen.
Dass man jetzt gar nichts mehr kritisieren darf oder so. Man muss halt, wie gesagt, manchmal, man kann sich nicht immer so auf eine Sache einschießen, man muss die Sachen auch differenziert und im Gesamtzusammenhang betrachten. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder mehr geredet, als wir wollten, sollten oder könnten. Nein, sollten, glaube ich nicht. Wir lieben einfach Bridgerton trotzdem und trotz dieser Online-Diskussion. Ich bin gespannt auf Staffel 4. Viel wissen wir ja noch nicht. Wie gesagt, jetzt wurde ja eben die neue Figur angeteasert und wir wissen, glaube ich, so ein bisschen, dass es um Benedict gehen wird, weil ich weiß aus den Büchern oder so, was ich nebenbei gelesen habe, dass es anscheinend er seine Freundin, Frau auf so einem Maskenball kennenlernt. Und dann wurde ja als Ende der letzten Folge der Maskenball erwähnt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Leute jetzt so Angst haben, dass, obwohl vielleicht schon, wenn die Bücher nicht gelesen haben, aber warum Leute Angst haben, dass man Benedicts Story dann gar nicht mehr sieht oder so. Also ich glaube, wird sich auf jeden Fall in die Richtung entwickeln. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr alle da draußen, die jetzt diesen Podcast hört, zu der neuen Staffel sagt. Ich werde mal so eine Umfrage, wie gesagt, unten reinschmeißen in die Spotify-Beschreibung. Da könnt ihr da ein bisschen abstimmen. Und ja, vielleicht noch eine kurze Ankündigung an der Stelle, Laura. Wir nähern uns der Drachensaison. Ja. Komplett anderes Thema. Bridgerton, von Bridgerton zu House of the Dragon. Vor allem die von euch, die unseren Podcast schon länger hören oder unseren YouTube-Channel verfolgen, wisst ihr wahrscheinlich, dass wir alle House of the Dragon Ultras sind. Wir lieben die Welt von Game of Thrones. Und auch wie schon vor 2 Jahren bei der Veröffentlichung der ersten Staffel werden wir regelmäßig die Folgen besprechen. Und das findet ihr dann auch hier, aber ihr findet es auch auf YouTube bei GigaTV Mac. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das wird wieder eine absolut wilde Zeit, Laura. Wir werden wieder zu unerwarteten Zeiten aufstehen, um die Folgen zu sehen und dann gleich darüber zu sprechen und das dann Anfang der Woche gleich zu veröffentlichen. Also da kommen auf jeden Fall auch mehr Podcasts auf euch zu. Ich weiß nicht, ob es noch mehr, ich meine, wir sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass man sowohl Bridgerton als auch House of the Dragon zum Beispiel mögen kann. Ich weiß nicht, wie viele Crossover-Momente es da wirklich bei anderen Leuten gibt, aber ist beides irgendwie Monarchie.
Shoutout auch an jeden, der das jetzt in diesem Podcast bis an diese Stelle geschafft hat.
Ja, Shoutout, Leute. Ich habe es noch nicht jetzt zusammengerechnet. Sind das jetzt 3 Stunden
geworden, die wir gepodcastet haben? Ich glaube, wir nähern uns da 3 Stunden.
Wahrscheinlich erreicht es so eine Person, eine Person, die das komplett beim Putzen
dann, schreibt. Shoutout an dich. Ganz viel Liebe geht genau an dich raus. Schreib uns doch mal, wenn du jetzt noch die Energie hast, uns zu schreiben. Das wäre nice. Ich will wissen, wer du bist.
Das wäre schön, wirklich. Ich würde mich wirklich, vielleicht kann ich auch 2 Sachen machen. Oder ich mache einfach so eine Fragenbox, dann kann sich die eine Person, die den Podcast durchgehört hat, da uns melden. Schaut dann an dieser Stelle. Danke, Laura, für all die Diskussionen und Gespräche, die wir hatten. Es ist immer wieder schön, mit dir über Bridgerton zu reden. Ich finde es immer noch wieder faszinierend, wie viel wir noch im Podcast überreden können, wenn wir schon alles diverse Male so auseinandergenommen haben. Aber ja, das war's von diesem Podcast. Dann sehen wir uns nächste Woche zum fröhlichen House of the Dragon Podcasten. Danke an dich, Laura, danke an das Team im Hintergrund und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen sind Laura Samide und Lisa Oppermann. Regie Juan Jiménez, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes.